Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday. Wir schauen heute natürlich ganz besonders auf den Draft, den NFL Draft, den wir erleben durften, den wir verfolgt haben, den wir ein bisschen sortiert haben und so ein bisschen durchgewühlt haben durch alles, was da passiert ist. Und das wollen wir heute zumindest mal grob für euch anreißen. So wie wir auch keinen Mockdraft gemacht haben, werden wir auch hier nicht durch jeden einzelnen Pick logischerweise gehen. Denn das füllt zu viel Zeit und wir wollen nicht zu viel Zeit eurer wertvollen Zeit vergeuden an einem schönen 1. Mai, der hoffentlich für die meisten von euch frei ist. Aber wir wollen natürlich ein grobes Bild oder beziehungsweise unser grobes Bild für euch auf den Weg geben. Und das mache ich natürlich wie immer mit dir, Christian. Hi, Christian.
Hallo, Felix. Ja, ich sehe es ähnlich. Also es mit dem Draft ist es... Ich habe echt so ein bisschen das Gefühl, das ist schwer alles zu begreifen, weil der Draft wird auch wieder so mega aufgebaut von der NFL und man hat natürlich auch viele Erwartungen und ich kann mich auch noch erinnern, als ich angefangen bin mit der NFL und Patriots-Fan war, da habe ich auch so mega drauf hingehypt und gehofft, dass sie den und den Spieler draften und teilweise habe ich es immer noch mit den Patriots, speziell jetzt, dass sie keinen Tight End gedraftet haben, ist natürlich irgendwie ziemlich weird, aber dann mit einem Wide Receiver. Da freut man sich drauf, da fiebert man auch drauf zu. Aber wenn man das Ganze dann wieder einordnet, ist es natürlich sehr wichtig, weil Spieler in ihren Rookie-Verträgen leisten viel bei. Dazu habe ich gleich auch noch ein bisschen was an Infos zu. Aber im Endeffekt ist es halt unglaublich viel Zufall. Ne? Das ist einfach die Sache, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Spieler in der ersten Runde dann überhaupt sogar vielleicht auch nur einen zweiten Vertrag tatsächlich dann am Ende bekommen. Das ist alles sehr, da ist die Varianz, wie dann Statistiker sagen, sehr groß und dementsprechend ist meines Erachtens der Draft doch eine Spur überhyped insgesamt. Auch wenn er nicht unwichtig ist natürlich, aber so wichtig wie er gemacht wird, ist er dann am Ende, glaube ich, nicht, weil er eben nicht so gut kontrollierbar ist.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, jedes Jahr haben wir erneut wieder Rekordzahlen, auch dieses Mal wieder in Tennessee mit den Rekordzahlen. In Nashville war es ja der Draft, dass wir da die Bilder, die wir gesehen haben auf den Straßen, die Hunderttausend von Leuten, die dann auf der Straße standen, wie bei so einer Parade, hingefiebert haben, dann die Reaktion bei den einzelnen Draft-Picks, das ist immer so ein bisschen sehr skurril in meinen Augen. Natürlich gibt es die Fanbases, die einzelnen, so wie du es gerade angesprochen hast, freuen sich natürlich extrem. Sie hoffen vor allen Dingen bei den Teams, die weniger Erfolg hatten, die dann natürlich früh picken, auf großartige Spieler. Sie hoffen auf den Franchise-Quarterback, auf den Spieler vielleicht, der das Franchise so ein bisschen rumreißen kann. Ich finde es immer sehr lustig, die Reaktion, wenn man das mal so vergleicht. Also wenn ein Quarterback gedraftet wird, gut, vielleicht war es bei den Giants dieses Jahr etwas anders, aber normalerweise, wenn in der ersten Runde ein Quarterback gedraftet wird, rasten die Fans aus, zumindest die dann immer gerne von den ESPN-Kameras eingefangen werden. Wenn ein O-Liner gedraftet wird, sind die Reaktionen meistens so, okay, schade, interessiert eigentlich nicht. Da jubelt kaum jemand, weil die natürlich nicht so, so spektakuläre Draftpicks sind dann im ersten Moment. Das allein zeigt immer schon so ein bisschen dieses ganze Bohai darum, ist, sporttechnisch gesehen relativ, übertriebener Hype und vor allen Dingen auch teilweise mal wieder traurig auch, was da drumherum passiert. Also ich hab eine Sache, über die ich gern gleich direkt noch sprechen möchte, aber vorher, Christian, du hast es gerade angesprochen, welche Zahlen oder beziehungsweise was möchtest du untermauern?
Ich fange einfach jetzt mal damit an und zwar, das ist wieder Analytics gegen wie die Teams agieren und die Leute, die sich mit den Zahlen beschäftigen, gibt es ja verschiedene Sorten. Es gibt einmal die Leute von Pro Football Focus, wo man das Ganze sehr kritisch sehen kann, aber auch sehr gut sehen kann, weil die bewerten jeden einzelnen Snap eines jeden Spielers. Aber die Frage ist, wer bewertet es zum einen? Ist das wirklich ein Scout oder ist das jetzt irgendwie nur einer, der sich beworben hat und gesagt hat, ich bin NFL-Fan, seitdem ich, keine Ahnung, seit 2 Jahren oder seit 10 Jahren oder was auch immer. So, das ist natürlich die eine Frage. Und die andere Frage dabei ist dann natürlich auch, okay, wenn du jeden einzelnen Snap bewertest von außen, du weißt ja gar nicht, was seine Aufgabe war. Ne? War es jetzt wirklich seine Aufgabe, die Person zu blocken, wo er den Block verpasst hat zum Beispiel? Oder war es seine Aufgabe, was ganz anderes zu tun? Das kann die Person, die das bewertet, ja nicht sehen. Deswegen ein wichtiger Kritikpunkt für mich bei Pro Football Focus. Andere Leute wie Leute, die wie Jason Fitzgerald von Over the Cap oder FGB Chase heißt er bei Twitter, ich weiß den richtigen Namen nicht, der Typ hinter Pro Football Reference.
Der hat keinen anderen Namen, der heißt so.
Ja, okay, der heißt so. Die haben einen sehr interessanten Aspekt aufgebaut, beziehungsweise recherchiert, und zwar haben sie, sind sie zu einem relativ ähnlichen Ergebnis gekommen, und zwar haben sie den Wert des Spielers oder den Wert von Rookie Selections, also Draft Selections, in den vergangenen Jahren genommen und das quasi umgerechnet in einen Dollarwert versus Starting. Also im Prinzip, wie häufig startet ein Drittrundenpick, wie viel Wert spart er dem Team damit dann quasi in Salary Cap Dollars ein? Und dabei ist halt rausgekommen, dass in den letzten Jahren unglaublich viele Starting Snaps an Rookies gegangen sind, beziehungsweise an Spieler, die in ihrem Rookie Deal sind. Also nicht Rookies selber, sondern Spieler, die halt in den ersten 4 beziehungsweise 5 Jahren sind, je nachdem, ob sie ein First Round Pick waren und unter der Option gespielt haben. Und dabei haben sie halt rausgefunden, das war jetzt in dem Moment FGB Chase, dass mittlerweile fast 50% aller Snaps an Spieler gehen, die in ihrem Rookie Vertrag drin sind, sprich sehr, sehr billig sind, weil das ja alles geslottet ist. Das haben wir auch für euch ja alle schon aufbereitet in unseren Spezialfolgen. Es ist sehr interessant, dass dieser Shift dahin gegangen ist, weil das in den 2000ern deutlich weniger noch war. Das lag natürlich hauptsächlich daran, dass die Rookies auch einfach deutlich teurer waren, und im Laufe der Zeit hat sich einfach festgestellt, dass halt viel auf Veteranen verzichtet wurde und man eher gesagt hat, okay, wir versuchen das billig zu ersetzen, auch wenn wir vielleicht ein bisschen Qualitätsverlust haben oder unser Scheme anpassen müssen oder sonst wie. Aber das führte dann schlussendlich auch dazu, dass sie Trades, Draft Day Trades, anders bewertet haben. Und bei allen, zumindest bei fast allen Trades, die passiert sind, kam heraus, dass das Team, das heruntergetradet hat, der Sieger war. Es gibt ja dieses alte Chart, das ist das Jimmy Johnson Chart. Mhm. Das ist, glaube ich, seit den 90er Jahren so, dass das Standard, die Standardtabelle ist für den Wert eines jeden Picks, eines jeden Draftpicks. Und danach war das häufig relativ ähnlich. Da wurde halt wenig weder gewonnen noch verloren quasi, wenn die Teams untereinander Picks getauscht haben. Aber sowohl nach FGB Chases Chart und auch nach dem Chart von Over the Cap beziehungsweise Jason haben die Teams, die runtergetradet haben, sehr stark gewonnen, weil eben ja der Fokus halt anders lag. Ob sich das am Ende bewahrheitet, ob Teams das vielleicht dann nochmal ein bisschen anders sehen, ist, man kann es sicherlich angreifen. Das ist natürlich, ist nirgendwo bei diesen Dingen liegt immer die richtige Wahrheit. Aber runtertraden ist meines Erachtens immer gut. Denn auch dieses Jahr hatten wir es ja wieder, dass im Prinzip gesagt wurde, es gibt 15 Spieler mit einem First-Round-Grade. Das ist jetzt nicht besonders viel, eher ein bisschen wenig, aber auch nicht total wenig. Das hat man ja auch irgendwie jedes Jahr wieder, dass es nicht 32 Spieler gibt mit einem First-Round-Grade. Wo man natürlich auch fragen kann, okay, ist das so sinnvoll, wenn man dann das First-Round-Grade nur so hoch vergibt quasi? Viele Spieler in der Mitte des Draftes, die gut sein sollten oder sein sollen. Und dann ist Runtertraden, tja, ganz gut.
Ja, vor allen Dingen nicht nur natürlich Salary Cap mäßig auf der einen Seite, sondern einfach auch die Masse an Picks, die du haben kannst, beziehungsweise die Teams, die runter traden, in der Regel ja auch dann insgesamt mehr Picks zur Verfügung haben. Das heißt, sie haben einen größeren Pool, wenn sie den gemäß der CBA-Vorgaben quasi alle unter Vertrag nehmen können, beziehungsweise all die Spieler in ihr 90-Mann Kader packen können, dann haben sie einfach eine viel, viel größere Auswahl in der Zeit, in der sie quasi die Spieler in-house evaluieren können, nochmal zu gucken, wer passt wirklich richtig gut. Mhm. Das heißt, je größer dein Pool ist an Spielern, die du in-house, sprich wenn in den nächsten Wochen die Minicamps losgehen, je mehr Spieler, die du hast, die du evaluieren kannst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die für dein System oder je nachdem, wie du es siehst, für dein Team, für die Kultur, die du hast, für die Idee, die du hast, für dein Management-Style, die besten Spieler einfach raussuchen kannst. Das heißt, du hast einfach mehr Auswahl. Das ist natürlich immer vorteilhaft, vor allen Dingen, wenn der Draft, wie auch in diesem Jahr, wenn man jetzt zumindest die Defense-Seite anschaut, extrem tief war. Das heißt, es gab sehr, sehr viele Spieler, bei denen die Meinung völlig auseinanderging, was auch ihren ja, Draft-Wert oder Value angeht. Also es gab sehr, sehr viele Spieler, da haben sich die ganzen Experten und Scouts natürlich so ein bisschen immer schwer getan. Ist der jetzt besser als der? Ist er besser als der? Wer ist wirklich First-Round-Talent? Wer hat ein Second-Round-Talent etc. pp.? Das heißt, die Nuancen sind da so gering, dass du natürlich auch später deutlich, also beziehungsweise später im Draft sehr, sehr gute Spieler draften kannst, die im Grunde genommen ähnlich gut in deinem System vielleicht sogar noch besser spielen können, als jemand, den man in der ersten Runde holt und dafür sehr, sehr viel Draftkapital aufgeben muss. Also von daher ist es halt, sind die Teams, die halt wirklich viel draften können, sehr, sehr große Auswahl haben, dann an Spielern natürlich in meinen Augen immer im Vorteil. Denn abgesehen vielleicht von der Quarterback-Position und selbst da ist es im Draft sehr, sehr schwierig, gibt es eigentlich keine Position, die dein Franchise von heute auf morgen rumreißen kann. Es gibt kaum einen Spieler, eine Position oder in meinen Augen gibt es das generell nicht in einem so komplexen Sport wie Football, dass du einen Spieler draftest, für den du wirklich viel aufgibst, der dann quasi dein Team innerhalb von kürzester Zeit sozusagen aufs, auf die Erfolgsspur zurückbringen kann oder in der Erfolgsspur halten kann. Das heißt, je mehr Spieler du hast, je vielseitiger du auch mit den Spielern umgehen kannst, desto mehr Erfolg hast du. Und das haben wir ja, wenn man sich einfach nur die Geschichte der NFL anschaut, beziehungsweise zumindest Salary Cap, Free Agency Ära, hattest du immer Teams, die gut gedraftet haben, natürlich auch ein gutes Level an, eine gute Teamchemie hatten oder eine gute Idee hatten, ein gutes System gespielt haben, aber vor allen Dingen auch die Teams, die es geschafft haben, Spieler vielseitig einzusetzen und vor allen Dingen auch viele verschiedene Spieler einzusetzen, haben eigentlich immer den meisten Erfolg gehabt. Und die Teams, die gesagt haben, wir wollen so ein bisschen so, die zwei, drei Superstars haben, die haben zwar zwei, drei Superstars gehabt, die dann gut Geld verdient haben, die auch ihren eigenen Marktwert steigern konnten, aber die Teams waren nicht unbedingt erfolgreicher. Und von daher ist es für mich immer interessant und immer wichtiger, so wie das eben erfolgreiche Teams machen, wie meinetwegen Seattle, wie die New England Patriots, wie auch die Ravens, einfach rauszutraden, mehr Picks zu versuchen zu sammeln, um dann eben dein Team wieder strukturell aufzubauen.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist der Weg zu langfristigem Erfolg. Ein Problem, das ich dabei immer sehe, ist, dass viele General Manager beziehungsweise vielleicht auch Head Coaches, je nachdem wie viel Einfluss sie dann schlussendlich auch auf den Draft und die entsprechenden Draft-Picks haben, häufig halt unter dem Druck stehen, kurzfristig erfolgreich zu sein oder sich kurzfristig zu verbessern, weil einfach ihre Jobs in Gefahr sind. Und da haben wir auch schon häufiger thematisiert, liegt halt häufig auch ein großes Problem begraben. Das hatten wir, glaube ich, zuletzt gehabt, als es darum ging, neuer Coach, neues Schema. Das heißt, alte Spieler passen nicht mehr ins Schema rein, ob du jetzt von 3-4 auf 4-3 umstellst oder wie auch immer. Ob du mehr zum Man-to-Man-Coverage gehst oder wie auch immer das sein mag. Und so sehe ich das auch bei den Draft-Geschicken, dass halt häufig GMs den Fokus, um ihren Job zu sichern, halt auf die nahe Zukunft legen müssen und dann natürlich eher einen Spieler draften wollen, wo die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass er deutlich stärker ist, dafür aber auch einiges an Kapital ausgeben müssen. Und das finde ich ein bisschen problematisch. Aber das ist halt einfach, so ist die NFL halt. Man hat halt häufig kurzfristige Ziele, man will Season-Tickets verkaufen. Die Ownership ist unzufrieden oder ungeduldig und möchte jetzt schnell mal Erfolg haben, hat keine Lust mehr irgendwie sich auf den Bootpartys, auf denen sie sich irgendwie täglich begeben oder wie auch immer, auslachen zu lassen von den anderen Besitzern oder so. Wer weiß, gibt viele Faktoren, die es natürlich dann auch schwierig machen, vielleicht geschickt zu draften. Was nicht heißt, dass jeder General Manager wirklich gut ist in dem, was er tut, würde ich jetzt mal so behaupten.
Gucken wir uns doch vielleicht mal ein paar Entscheidungen an, Christian. Sprechen wir über den Draft 2019. Die Story im Vorfeld, im Grunde genommen die große Story, war natürlich, was machen die Arizona Cardinals an 1, holen sie Kyler Murray, bleiben sie bei Rosen, vieles verdichtete sich immer mehr hin zu Kyler Murray. Das ist dann auch passiert. Kyler Murray wurde gedraftet mit dem ersten Pick des 2019er Drafts von den Arizona Cardinals. die dann später Josh Rosen doch noch traden konnten, mit Sicherheit einiges eingebüßt haben, dass sie nicht vorher schon diese Entscheidung getroffen haben, sondern quasi während des Drafts, um ihn dann nach Miami zu schiffen. Wie siehst du das? Also den Pick von Kyler Murray beziehungsweise dann den Draft von Josh Rosen zu den Miami Dolphins?
Erstmal muss ich vorher noch sagen, wir können froh sein, dass nicht nur der Tod und die Steuer sicher ist, sondern auch, dass Roger Goodell ausgebuht wird, sobald er die Bühne betritt. Da kann er machen, was er will. Da kann er Kinder mit auf die Bühne nehmen, die Krebs überlebt haben oder ehemalige Hall of Famer aus der Stadt, in der er sich gerade befindet. Er geht auf die Bühne und er wird ausgebuht. Und das ist so sicher wie der Tod und die Steuer.
Ach so, ja.
Aber ja, was Kyler Murray angeht, es ist, ja, es ist weird. Also, es hat sich alles bewahrheitet, was im Vorfeld komisch wirkte. Cliff Kingsbury, die Lobeshymnen, die er auf ihn gesungen hat, waren offensichtlich aus tiefstem Herzen kamen sie. Es war mit Sicherheit auch Bedingung, dass er Kyler Murray draften darf, wenn er den Job annimmt bei den Arizona Cardinals. Das wird er sicherlich auch schon zu Beginn so kommuniziert haben, dass das sein Plan sein wird. Was ist deutlich fragwürdiger macht, warum die Arizona Cardinals nicht im Vorfeld versucht haben, Josh Rosen zu traden. Man hat jetzt auch im Nachhinein gehört, dass sie auch gar nicht großartig in Diskussionen mit Teams getreten sind im Vorfeld des Draftes. Das kann natürlich zum einen damit zusammenhängen, dass es eine Order gab von der NFL, dass der erste Pick quasi im Vorfeld nicht geleakt werden sollte, um die Spannung groß zu halten, um die Zuschauer zu halten.
Meinst
oder
du, dass
zu ziehen,
in dem Moment wirklich ein Faktor sein kann?
Das ist schwierig zu sagen, weil für die NFL insgesamt ist es gut, für die Arizona Cardinals natürlich nicht. Ja. Es ist die Frage, ob die Cardinals sich daran halten, ob quasi Sanktionen gedroht wurde, quasi, ob die NFL Ownership sich darauf verständigt hat, die Picks mehr geheim zu halten im Vorfeld des Draftes. Es ist möglich, ich finde das schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dass da die Sache wurde einfach insgesamt gemismanaged. Also Steve Keim, der General Manager der Arizona Cardinals, hat so einige Fehltritte sich geleistet in den letzten Jahren, beziehungsweise schlechte Ergebnisse produziert. Im letzten Jahr hochgetradet für Josh Rosen, wurde gelobt, über den grünen Klee gelobt im Prinzip von allen Draft-Analysten im Nachhinein. Josh Rosen, der als sehr, sehr, sehr kluger junger Mann gilt, auch wenn er dafür teilweise kritisiert wird, weil er ein Millennial ist und quasi gechallenged werden muss, damit er Interesse hat, was ihm als Nachteil angelegt wird. Jetzt ist auch noch rausgekommen, dass er sich, Gott bewahre, für die Umwelt interessiert und quasi Klimawandel interessiert ist, und das ist natürlich etwas nach dem Motto Shut up and dribble, mach deinen Sport, aber sag sonst nichts weiter, natürlich sehr, sehr schwierig, aber schlussendlich haben sie einen schwachen Second-Round-Pick bekommen von den Miami Dolphins, die sich am Ende auch noch sehr gut angestellt haben in ihrem Trade. Pennies on the dollar, wie es so schön heißt, also haben eigentlich quasi so gut wie nichts wiederbekommen, haben glaube ich 11 Millionen an Signing-Bonus rausgeballert für Josh Rosen im letzten Jahr. Also das heißt, sie nehmen auch noch eine Menge Dead Cap mit. Natürlich den 10-Overall-Pick, den sie für ihn ausgegeben haben, und bekommen halt so gut wie nichts dafür wieder. Es ist eine Katastrophe. Dann haben sie auch noch eine Menge Geld für, Sam Bradford ausgegeben im letzten Jahr. Also alles sehr schlecht im letzten Jahr gewesen. Aber hier muss man auch sich entscheiden, wie man das bewertet. Bewertet man die Zukunft oder bewertet man, was schlecht in der Vergangenheit gemacht wurde? Weil es ist ja durchaus möglich, dass Kyler Murray jetzt total einschlägt, dass er mit Andy Isabella und Christian Kirk und den anderen beiden Wide Receivers, die Cardinals gedraftet haben, eine unheimlich starke Offense an Start bringen wird mit Cliff Kingsbury, der mit seiner Air Raid Offense aus dem College in die NFL steigen will. Hat jetzt auch schon angedeutet, dass er einige Five Wide Receiver Sets an Start bringen möchte. Wie bewertet man das am Ende der Saison? Hat man dann alles gut gemacht? Oder sagt man, ja gut, okay, es hat am Ende alles funktioniert, aber man hat auch verdammt viel dafür aufgegeben. Das ist natürlich schwierig, da muss man sich entscheiden, wie man sowas bewertet. Und ja, da kommen halt unterschiedliche Ergebnisse dann am Ende bei raus.
Ja, vor allen Dingen also die Art und Weise, wie es gemanagt wurde, fällt mir schwer zu sehen. Also insgesamt der Draft, wenn man ihn jetzt nur so die Draft-Klasse der Cardinals sich anschaut, war es mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Draft. Also wenn man so wie das gerne gemacht wird, da Schulnoten vergeben würde, wenn ich es jetzt nur so betrachte, würde ich auf jeden Fall sagen, das ist eine 1. Sie draften einen jungen Quarterback, den besten Quarterback, ein großes Talent. Es ist mir relativ egal, wie groß er ist und wie schwer er ist. Ich glaube, das ist auch nicht ganz so wichtig in meinen Augen. Dann holen sie mit Andy Isabella einen sehr, sehr, sehr interessanten Wide Receiver, den ich sehr, sehr mochte im Vorfeld.
Der viel zu den Patriots immer gedingst wurde, ne? Ja.
Dann, du hattest es angesprochen, Johnson haben sie noch geholt, dann Butler war, glaube ich, noch davor sogar Wide Receiver in der vierten Runde. Ja. Sieht natürlich erstmal sehr, sehr schön aus für Cliff Kingsbury. Das Problem ist halt einfach nur das, was du angesprochen hast, die Art und Weise, wie man das mit Rosen gemacht hat, vor allen Dingen, wie unglaubwürdig das Ganze auch war und wie unglaubwürdig auch sich die Arizona Cardinals da gegeben haben, indem sie Josh Rosen im Grunde genommen bis zuletzt wahrscheinlich nie eine definitive Antwort gegeben haben.
Nee, haben sie auch nicht.
Nach außen hin immer gesagt haben, er ist unser Mann für jetzt, also für den Moment, was so viel wie nichts heißt. Und dann ist man in der Situation, dass man Kyler Murray first overall drafted. Dann hat man das Problem, okay, was machen wir jetzt mit Rosen? Problem ist, in der ersten Runde kommen wir gleich auch noch kurz zu, draften zwei andere Quarterback-Needy-Teams ihre Quarterbacks und man hat im Grunde genommen sozusagen die Verhandlungsposition ist extrem weggeschmolzen und man hatte dann im Grunde genommen nur noch Miami und Miami wahrscheinlich auch in der Lage gewesen zu sagen, wir können das machen, wir müssen jetzt aber nicht unbedingt. Also wir sind froh natürlich, wenn wir Josh Rosen bekommen können, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sonst austrocknen. Also wir brauchen es nicht, also ganz, ganz, ganz dringend. Und so hat sich der Trade dann ja auch so ein bisschen, sieht er so aus, als hätte Miami gesagt so, ja, also mehr bekommt ihr jetzt nicht von uns. Und Arizona hätte halt im Vorfeld so viel mehr dafür bekommen können. Und ob das gut war oder schlecht war, keine Ahnung, das ist halt so die Sache, das sehen wir vielleicht in 2 bis 3 Jahren, bis dahin werden es wahrscheinlich 390.000 Artikel geben, die wahrscheinlich immer parallel Josh Rosens Entwicklung in Miami und dann die von Kyler Murray in Arizona betrachten und das ist natürlich, ja, ich finde auch für beide Quarterbacks sehr, sehr schwierig, also klar, Kyler Murray ist jetzt der First Overall, toll und hat natürlich jetzt eine große Verantwortung in Arizona. Josh Rosen ist so ein bisschen, kann es vielleicht ein bisschen locker angehen, aber kommt jetzt nach Miami, so ein bisschen so als der Verlierer. Das ist so ein bisschen für beide Quarterbacks nicht unbedingt eine gute Situation und Arizona, ich weiß nicht, also insgesamt der Draft gut, aber die Frage ist, hätte man nicht auch mit Rosen weitergehen können, was ja meine Meinung war vorher schon, dass Josh Rosen eigentlich ein sehr, sehr guter Quarterback ist, mit dem man auch die Offense, die Kingsbury laufen oder fliegen lassen will, sehr, sehr gut hat spielen lassen können. Also ich bin gespannt. Kyle Murray, du bist ja jemand, der sagt, diese Mobile Quarterbacks sind zu verletzungsanfällig, das Risiko ist zu groß, quasi die Last eines Franchise-Quarterbacks auf die Schultern von so einem Spieler zu legen. Wenn Kyle Murray, sagen wir mal, Kyle Murray in Woche 3 oder 4 droppt er aus der Pocket raus, versucht quasi den ein oder anderen, das ein oder andere Yard noch zu erreichen und wird dann von einem Linebacker Safety, weiß ich nicht, getackelt, verletzt sich schwerwiegender, dann ist die Saison von heute auf morgen halt auch weg. Gut, das könnte bei Rosen auch sein, aber ich finde halt eher, die Möglichkeit besteht mehr bei Murray. Und von daher, ich weiß es nicht. Also vielleicht werden wir es in 2, 3 Jahren sehen. Ich mochte es auch nicht sehr gerne, den Trade, beziehungsweise im Grunde genommen den Pick vorher.
Ich bin der Meinung, dass wenn ein Quarterback, dass die Mobilität des Quarterbacks, die darf nicht essentiell sein für den Skill des Quarterbacks insgesamt. Sprich, es kann für mich ein kleines Extra sein. Also es ist schön, wenn ein Quarterback sowas kann und das ist durchaus gut, aber er muss trotzdem ein Pocket-Passer sein, der quasi auch ohne die Mobilität, ohne die Scramble-Fähigkeiten, ohne die Lauffähigkeiten auch in der Lage ist, eine Offense zu leiten, denn meines Erachtens ist es so gut wie unmöglich, eine Karriere von über 10 Jahren als Quarterback hinzulegen, als Franchise-Quarterback, und dabei nicht Verletzungen zu erleiden, die deine Mobilität einschränken. Das ist eine Sache, die nicht unmöglich ist, aber die statistisch meines Erachtens sehr unwahrscheinlich ist. Und wir haben es auch immer wieder und wieder gesehen. Gut, Russell Wilson ist der große Ausreißer in dem Moment. Aber wir haben es bei RG3 gesehen, wir haben es auch in Teilen bei Kaepernick gesehen, die nach ihren Verletzungen ihre Mobilität zu einem großen Teil eingebüßt haben. Und bei denen hat das Spiel dann insgesamt sehr stark darunter gelitten, sodass sie halt nicht mehr der Franchise-Quarterback waren.
Ja, beziehungsweise, ich meine, Kyler Murray bringt natürlich auch noch mehr mit als nur die Mobilität. Die Fähigkeit, seine Wurffähigkeit ist natürlich am Stich natürlich extrem heraus. Er hat im Grunde genommen ähnlich wie Russell Wilson einfach die Möglichkeit, diese Off-Balance-Würfe, also im Grunde genommen das, warum eben auch die A's ihn...
Plattform.
Die A's ihn für ihn sozusagen ihm ja Geld gegeben hatten, ihn unbedingt in die Major League Baseball holen wollten. Also diese Fähigkeiten, ähnlich wie auch bei dem Patrick Mahomes, die bringt Kyler Murray mit und das ist natürlich extrem attraktiv für ein Team. Nur das Problem ist, das sind eben Sachen, die kann man bewerten, die kann man im Vorfeld auch analysieren, wie ist seine Mobilität, wie sind seine Wurfmechanismen, gut kann er aus welcher Position herauswerfen, wie lange kann er so einen Player am Leben halten, all das kannst du messen. Das Problem, was du eben nicht messen kannst, was du nicht sehen kannst, ist, wie geht der A mit dem Druck um in der NFL, der einfach nochmal exorbitant höher ist als im College, und vor allen Dingen, wie schnell ist er in der Lage, Dinge zu sehen, zu lesen und zu verstehen, die in der NFL passieren. Also die ganzen Pre-Snap-Reads auch wirklich umzusetzen. Also wir sehen es, wenn man dem Ganzen wirklich so Glauben schenken darf, bei Jared Goff, der da noch in einem Entwicklungsstadium ist. Wir sehen das bei ganz, ganz vielen Rookie-Quarterbacks, die einfach lange, lange, lange Zeit dafür brauchen, um das Spiel zu verstehen, beziehungsweise einfach die Defense
teilweise
zu verstehen.
Auch nie, ne?
Und teilweise auch nie verstehen. Und ich glaube einfach, die Fähigkeit, den Football zu werfen, eine schöne Spiral zu werfen, in ein unglaublich enges Window den Ball zu werfen, super in time das Ganze, können extrem viele. Und das können auch viele, die über die sich häufig lustig gemacht wird, und viele, die es nie wirklich geschafft haben, in der Liga Fuß zu fassen, die können das genauso gut. Die Frage ist einfach, wo sozusagen die Separation stattfindet, ist einfach, wie gut kann ich das Spiel lesen und verstehen? Und bin ich in der Lage, nicht nur einfach, wenn ich sehe, okay, ich habe jetzt den Blitz überhaupt nicht gesehen, aber ich habe halt die Möglichkeit, mich so ein bisschen, weil ich so mobil bin, so ein bisschen rauszudrehen. Das funktioniert manchmal, funktioniert aber nicht immer. Deutlich besser wäre es, wenn ich von Anfang an verstehe, was die Defense macht. Klar geht das nicht im ersten Jahr, auch vielleicht nicht im zweiten, aber das muss irgendwann da sein. Und deswegen, das ist halt so schwer zu evaluieren, mit diesem Druck umgehen zu können, beziehungsweise das zu verstehen. Und deswegen,
das ist übrigens interessanterweise genau eine der Stärken, die Josh Rosen mit sich bringt, ne?
Ja.
Dieses Spielverständnis, und meines Erachtens auch sehr interessant dadurch, dass du jetzt mit Brian Flores einen ehemaligen Patriots-Guy hast, Patriots-Coach, der mit Tom Brady ja so den Inbegriff der Spielintelligenz quasi in seinem Team hatte, auch wenn er dann natürlich auf der defensiven Seite war. Aber schon, man könnte fast sagen, Match made in heaven in Miami, ne? Nun ist natürlich die Frage, was sind die Pläne von Miami? Wollen die überhaupt ihren Quarterback in diesem Jahr schon haben? Oder war nicht eigentlich ihr Plan zu tanken und dann im nächsten Jahr in der prognostizierten, deutlich besseren Quarterback-Klasse zuzuschlagen?
Ja, wobei, wenn du jetzt einfach für diesen, ich will nicht sagen, naja, doch, es ist wirklich billig, wie du an Rosen gekommen bist. Und dann ist es natürlich auch, ja, muss man es machen, in meinen Augen, für Miami, weil es kostet sie nichts, Salary Cap mäßig, sie geben so gut wie nichts dafür auf, wenn man bedenkt, wer Josh Rosen ja auch ist. Von daher haben sie absolut gewonnen in dem Moment, und die Cardinals stehen jetzt eben einfach vor einer sehr, sehr großen Herausforderung, wirklich das auch abzuliefern und dann wirklich Erfolg zu haben damit, und das, naja, von der Draft-Klasse allein, wie gesagt, finde ich absolut gut, was sie gemacht haben insgesamt, aber steht es unter einem falschen Stern so ein bisschen. Gehen wir Ja.
Ja, eine Sache noch dazu, aber ich weiß nicht mehr welche. shit, ich hätte noch irgendwas.
Dann ist was ganz, ganz Wichtiges uns noch zu erzählen, ne, Christian?
Was wollte ich sagen? Nee, ich weiß es nicht mehr. Eine Sache problematisch mit Rosen ist natürlich, es gibt ja immer so ein Jahr, sagt man immer gerne, so eine Eingewöhnungszeit, wenn eine neue Offense reinkommt. Und die hat er jetzt halt auch in Miami, ne? Also sprich, für ihn, für Rosen persönlich ist es natürlich auch alles andere als optimal gelaufen. Denn er muss sich wieder jetzt auf eine neue Offense einstellen und bekommt halt unter Umständen nicht dieses zweite Jahr als, oder das erste Jahr als Mulligan quasi, wo man sagt, okay, das war sein erstes Jahr, schieben wir mal beiseite so ungefähr, ne? Also den Bonus hat er jetzt nicht mehr in der neuen Offense.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Er hat natürlich den Vorteil, dass es noch recht früh ist in der Saison, dass der Trade jetzt zumindest noch zum Draft passiert ist. Das heißt, er kann in das komplette Vorbereitungsphase der Miami Dolphins mit einsteigen und ich glaube, er ist auch in der Lage, das relativ schnell zu übernehmen. Ich glaube, Fitzpatrick ist ein sehr, sehr guter zweiter oder vielleicht auch erstmal erster Quarterback in Miami. Mal schauen, wie sich das entwickelt und definiert dann.
Der, man die Magie verfliegt, ne?
Der ihm, glaube ich, sehr, sehr gut helfen kann. Denn wenn wir eins wissen, dann Fitzpatrick ist sehr, sehr clever.
Stanford.
Und, ja, eben.
Stanford oder,
Harvard.
Harvard, genau.
Also bestimmt in der Lage, ihm da recht schnell unter die Arme zu greifen. Eine Sache, die an der zweiten Position passiert ist, die mich in erster Linie aufgrund der Tatsache nervt, dass es Nick Bosa ist. San Francisco 49ers, die Nick Bosa dann genommen haben, was, wenn man vom Talent rein betrachtet geht, absolut nachvollziehbar ist. Viele haben ihn auch als den Nummer 1 eigentlich gesehen, hätten die Cardinals eben nicht Murray genommen. Problematisch bei Nick Bosa ist für mich einfach nur, dass er wieder das symbolisiert, wofür die NFL einfach steht. Nick Bosa ist in meinen Augen ein unglaublich unsympathischer, ich will es jetzt nicht weiter ausführen, er hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass er ein klassischer weißer Nationalist ist, der über seine sozialen Medienkanäle, vor allen Dingen über Twitter, weißen Nationalisten in Amerika folgt, die Sachen teilt und liked und retweetet von diesen Menschen, sehr, sehr häufig sich gegen beziehungsweise sehr häufig negativ geäußert hat in Bezug auf gleichgeschlechtliche Paare, sehr, sehr homophobe Sprüche von sich gegeben hat, rassistische Sprüche von sich gegeben hat, nicht zuletzt auch Colin Kaepernick als Clown bezeichnet hat. Der sehr, sehr viel dafür getan hat, dass man ihn nicht mögen sollte, in meinen Augen. Also er ist der klassische weiße Nationalist und wahrscheinlich auch Rassist und homophobe Rassist, der, und das ist so ein bisschen so für mich die mal wieder die Geschichte des Drafts, dessen Agent, als sie dann mehr und mehr gemerkt haben im Vorfeld des Drafts, dass er zu San Francisco genommen werden, beziehungsweise von San Francisco gedraftet werden könnte, hat sein Agent quasi die Tweets und Posts von Nick Bosa gelöscht, weil man eben gedacht hat, oh, San Francisco, Kalifornien, kommen wir vielleicht nicht so gut damit an. Nicht aber, weil Nick Bosa nicht dazu stehen würde, sondern er steht weiterhin dazu, zu dem, was er gesagt hat und was er gemacht hat. Seine, Bekundungen jetzt, nachdem er gedraftet wurde und vorgestellt wurde bei den 49ers, sind relative Worthülsen, die er benutzt hat. Dann auch noch natürlich der Tweet von Donald Trump, der ihm auch noch gratuliert hat, dass er gedraftet wurde und dann auch mit den Worten geendet hat, Make America Great Again. Für mich mal wieder der klassische Fall, ein Team in der NFL ist so wie die Motte vom Licht angezogen von dem Können und dem Potenzial, dem sportlichen Potenzial eines Spielers, dass alles andere völlig egal ist. Und das sehen wir bei Gewalttaten, häuslicher Gewalt etc. pp., darüber haben wir viel gesprochen, genau. Aber eben auch bei diesen Sachen, wenn ein Rassist, ein homophober Rassist auf dem Draftboard steht und man dran ist, wirft man alles andere über den Haufen und nimmt diesen Spieler.
Ja, sehe ich ziemlich ähnlich. Es ist Talent gleich Toleranz für Gewalt und Rassismus und Homophobie, was ja auch gewisse Formen der Gewalt sind. Und das ist, ich meine, wir haben es halt fast jede Folge hier zum Thema und das ist, Ja, es wird sich nur dann ändern, wenn die öffentliche Meinung einfach so sehr shiftet, dass die NFL sich nicht mehr leisten kann.
Ja, aber ich meine, man muss es halt einfach für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, viele der Sachen kann man auch noch im Internet finden von Nick Bosa. Es geht da einfach nur darum, sich einfach mal anzuschauen und das auch zu wissen, welchem Spieler man vielleicht zujubelt oder welchen Spieler man großartig findet. Ich glaube einfach, das ist sehr, sehr wichtig, weil da geht es nicht um irgendwelche vielleicht infantilen, oh, ich habe mal aus Versehen auf den Like-Button oder Retweet-Button geklickt, sondern das ist ein ganz, ganz offensichtliches Schema bei ihm. Ich glaube, man muss abstrahieren zwischen, es ist jetzt halt irgendwie halt nur ein Sportler, der halt Sport macht, mein Gott, weil das ist es eben nicht. Ich glaube, kaum jemand, zumindest von den Leuten, die uns hier hören, hoffe ich, denke ich aber auch, würden mit so einem Menschen gerne Kontakt haben. Deswegen sollte man auch bedenken, wenn eben so ein Spieler im Grunde genommen nur immer darüber berichtet wird, wie er eben sportlich drauf ist und was er sportlich bringt, sollte man das zumindest im Hinterkopf haben. Und für die Liga und vor allen Dingen für die Teams ist es mal wieder ein klares Zeichen. Christian, kommen wir im Grunde genommen, gehen wir noch ein bisschen weiter im Draft, wenn wir jetzt so die erste Runde betrachten und dann vor allen Dingen auch die Teams, wie jetzt bei Arizona, wie wir es auch getan haben, die für Schlagzeilen gesorgt haben. Auf jeden Fall die New York Giants, die sehr, sehr überraschend für viele Daniel Jones, Quarterback aus Duke, genommen haben mit dem sechsten Pick im Draft. Da gab es dann, was ich eingangs sagte, viele beziehungsweise verstimmte Fans, die nicht so gut reagiert haben, als der Pick reinkam und verkündet worden war. Wie siehst du das, beziehungsweise Gettleman, hat er für dich einen guten Job gemacht in diesem Jahr?
Dave Gettleman hat, glaube ich, selber dazu gesagt, als er darauf angesprochen wurde, dass seine Draft-Choice kontrovers in Anführungsstrichen aufgenommen wurde, hat er, glaube ich, gesagt, dass ein Taxifahrer oder ein Typ, von dem er einen Bagel gekauft hat, ihm einen Thumbs abgegeben hat für den Draft, dass er es auf jeden Fall gut fand.
War der Bagelverkäufer relativ interessiert und auch informiert.
Möglich. Ne? Kann durchaus sein, das will ich ihm nicht absprechen. Das ist eigentlich eher so ein Zeugnis von Dave Gettleman an sich, der in seinen Pressekonferenzen wirklich teilweise wie ein verwirrter Mensch wirkt und nicht so genau weiß, was er da so vor sich gibt. Also er redet davon, darauf angesprochen, ob er jetzt quasi das Brett Favre-Modell haben will oder das Patrick Mahomes-Modell, also sprich ein Jahr pausieren oder drei Jahre pausieren, sagt Dave Gettleman, keine Ahnung, wer weiß, ob das passiert. Ich kann morgen aus dem Haus rausgehen und vom Bus überfahren werden. So ungefähr das, glaube ich, wortwörtlich gesagt. Ist jetzt nicht so etwas, wo ich sagen würde, okay, ich finde das gut, wenn mein GM solche Aussagen trifft und nicht sich festlegen möchte, was in der Zukunft passiert. Auch wenn er nicht Unrecht hat. Natürlich kann er nicht wissen, was passiert. Aber Daniel Jones als Quarterback, der nicht so hoch bewertet wurde von vielen oder nicht so stark eingeschätzt wird. Ich frage mich ganz ehrlich, wen hättest du lieber? Saquon Barkley und Daniel Jones oder Sam Darnold im letzten Jahr und keine Ahnung, Josh Allen vielleicht sogar TJ Hawkinson, den du hättest an der Position kriegen können. Auch da sind wir wieder bei der Frage, wie bewertest du den Draft jetzt? Ne? Saquon Barkley, klar, ist ein unglaublich starker Running Back, aber er ist halt ein Running Back und kein Quarterback. Ne? Und dementsprechend, ja, wir werden sehen. Ich glaube, Eli Manning, die Zeit von ihm ist definitiv vorbei.
Ach was.
Wie bei allen Quarterbacks, die in der ersten Runde gedraftet werden, es kann noch so viel gesagt werden, dass sie das erste Jahr aussetzen sollen. Es kommt so selten vor, dass es passiert. Letztes Jahr haben auch alle Erstrunden-Picks gespielt, obwohl im Prinzip nur bei Sam Darnold, glaube ich, gesagt wurde. Doch auch bei Sam Darnold wurde gesagt, er soll sich den Platz erkämpfen, glaube ich. Ne? Also wir können davon ausgehen, dass er spielt, sobald Eli Manning wieder ein paar Interceptions rauswirft. Und dann werden wir sehen, was ist passiert. Ne? Es ist, wer will sagen, ob er gut sein wird oder nicht? Schwer zu sagen. Ich persönlich mag es nicht, weil es einfach die Prioritäten falsch gesetzt sind. Und im letzten Jahr, vielleicht haben die Giants jetzt endgültig eingesehen, dass die Zeit mit Eli vorbei ist. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht sagen sie dann, okay, lassen wir Daniel Jones drei Jahre hinter Eli sitzen. Verlängern Eli Manning nochmal, der jetzt...
Eli Jones,
genau, der jetzt dieses Jahr noch unter Vertrag steht, im nächsten Jahr nicht mehr. Wer weiß, was im Big Apple da gemacht wird. Es ist, was die G-Men davor haben. schwer zu sagen, aber ich persönlich finde halt die Herangehensweise einfach ungeschickt. Es ist halt einfach so.
Ja, vor allen Dingen, was man den Giants halt zumindest in dem Moment vorwerfen kann, ist, warum so früh? Ich glaube, die wenigsten Teams hatten sonst Daniel Jones so auf dem Radar und vor allen Dingen auch hatten auch nicht unbedingt den Need, die dann da gepickt haben. Das heißt, man hätte wunderbar auch einen anderen großartigen Spieler holen können für, du hast Hawkins angesprochen, den Tight End, oder auch Ed Oliver, der einer der stärksten Defensive Liner, den man hätte holen können. Um vor allen Dingen auch eine Positionsgruppe bei den Giants, die sehr, sehr schwach ist und auch durch Abgänge nicht unbedingt stärker geworden ist, verstärken können, um dann Jones eben auch später zu holen im Draft. Denn ich glaube, Washington hat sich so ein bisschen auch ins Fäustchen gelacht, denn sie hatten mit Haskins den zweiten eigentlich, oder der von vielen als zweitbester Quarterback im Draft gesehen war, dann der ist ihnen quasi so zugefallen, sie mussten im Grunde genommen nichts tun. Die waren wahrscheinlich sehr, sehr froh, dass die Giants dann ihn nicht weggenommen haben vorher. Aber wie gesagt, ich finde halt, Daniel Jones hätten sie einfach auch später holen können, denn sie hatten ja genug, auch durch ihre Trades an Draft-Kapital in der ersten Runde. Sie haben dann ja noch später Dexter Lawrence geholt, Clemson Defensive Line und dann, ich glaube noch, genau, Baker war es, Cornerback. Ich glaube, sie hätten da, was das pure Talent angeht, vorher erstmal noch Spieler holen können, vor allen Dingen für die Defensive-Seite oder auch für die Offense.
Also gerade die Dexter Lawrence-Geschichte. Klar, es ist notwendig gegen den Lauf und er ist ein ziemlich guter Spieler, zumindest bis jetzt gewesen. Aber gleichzeitig haben sie im letzten Jahr Harrison?
Damien Harrison, ja.
Genau, ja, so war es richtig.
Snacks Harrison.
Quasi für so gut wie gar nichts weggetradet, wo ich mir frage, okay, wo ist der Sinn dahinter, wenn du einen guten Spieler hast, ihn für relativ nichts wegtradest? Ich glaube, ein Viertrunden-Pick oder so war das, weißt du das noch? Oder vielleicht sogar ein Drittrunden? Nee, ich glaube, es war nicht so viel. Ja. Um dann in der ersten Runde wieder einen Defensive Tackle zu draften, finde ich... nicht, es ist nicht geschickt einfach. Es ist einfach nicht geschickt. Du agierst mit dem Kapital, das du hast, einfach nicht optimal. Und das spiegelt sich da wieder, spiegelt sich darin, dass du einen Quarterback, der teilweise sogar nur in die zweite Runde vorhergesagt wurde, dann an 6 overall nimmst. Ich finde, das ist einfach, ja, die Giants beweisen halt mal wieder, dass sie nicht wirklich auf der Höhe sind in den letzten Jahren.
Ja, beziehungsweise, die beiden anderen Picks in der ersten Runde, kann man sagen, waren solide bis gut. Also vor allen Dingen Baker,
ja,
der Corner, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Pick gewesen, aber du hast
das vollkommen recht. Das glaube ich auch, das gefällt mir auch. Aber das Problem ist einfach, du hättest an einem Defensive Tackle keinen Need gehabt, wenn du Harrison nicht weggetradet hättest für ein Apple und ein Ei, ne? Das ist so ein bisschen die Sache. Also du hast dir quasi selber die Notwendigkeit eingebrockt. Das ist das, was ich kritisiere, nicht den Pick selber.
Die Jets haben Quinnen Williams geholt, wenn wir jetzt ein bisschen chronologisch noch durchgehen. Sicherer, sehr, sehr guter Pick von vielen, der Beste auf der Position. Von daher alles richtig gemacht. Die Raiders, die mit viel Fragezeichen so ein bisschen, was machen sie, in den Draft gegangen sind mit ihren vielen Picks durch die Trades. Was machen sie? Ersetzen sie 1-1? Vor allen Dingen, wie ersetzen sie es? Sie haben im Grunde um 1-1 ersetzt mit Clarence Ferrell, der so ein bisschen eine Überraschung war für viele auf der Position in dem Moment. Dann haben sie, warte jetzt nicht, dass ich durcheinander komme, genau, Josh Jacobs, den Running Back von Alabama Crimson Tide, geholt. Das hat mich ein bisschen überrascht, so früh den Running Back zu holen, dadurch, dass ja, wir haben es angesprochen, Marshawn Lynch die Schuhe über die Laterne geworfen hat. Und dann nochmal Jonathan Abraham, Safety, Mississippi State, zu Ende der ersten Runde. Das heißt, im Grunde genommen, so ein bisschen versucht, das zu ersetzen, was man verloren hat mit Marshawn Lynch, mit Khalil Mack. Und dann eben auf der Safety-Position, die im Grunde genommen kaum existent ist bei den Oakland Raiders. Aber so wirklich der Splash war es nicht. Also es kann sein, dass es solide war. Auch da können wir in 2-3 Jahren nochmal gucken. Aber der Splash war es auf jeden Fall nicht, was die Raiders da gemacht haben.
Ja, da ist meines Erachtens auch das große Problem. Einmal mit Farrell, der an Nummer 4 gedraftet wurde, der nicht als bester Defensive End in dieser Draftklasse gehandelt wurde und auch nicht als zweitbester Defensive End in dieser Draftklasse, was ich, was halt dann dieser Reach ist, also dieses sich überstrecken, um einen Spieler zu bekommen, den man eigentlich auch hätte später bekommen können, so wird es von vielen genannt. Das ist durchaus ein bisschen fraglich, aber das finde ich jetzt nicht so fraglich. Ich habe eher ein Problem damit, einen Running Back an 24 zu draften, finde ich generell. Bin ich kein großer Freund von. Es kann manchmal gut sein, aber insgesamt, ne? Und dann ein Box-Safety mehr oder weniger dann auch noch an 27 zu draften, ne? Na, warum? das ist irgendwie übertrieben gesagt, warum nimmt man einen Panther in der ersten Runde so, ne? Der kann noch der geilste Panther ever sein. Den nimmst du nie in der ersten Runde. Und natürlich in Kicker? Deutlich abgeschwächterer
aber
Form.
Aber ein Kicker schon, oder? Ja, zum Ende der ersten Runde.
Das machen auch noch die Raiders.
Ja, aber ich
übrigens in Ruhestand gegangen.
Janikowski ist in Ruhestand gegangen, ja, genau.
Können wir da eben so entspannt reinsliden.
Ich glaube, der hat sich immer noch nicht erholt von seinem Muskelfaserriss, den er sich bei den Seattle Seahawks da zu Ende der Saison zugezogen hatte. Ich meine, Farrell, ich finde ihn eigentlich nicht schlecht, den sie an 4 geholt haben. 4 ist wahrscheinlich zu viel, weil, wie gesagt, danach waren eben noch Leute wie Allen oder auch Ed Oliver zu haben, beziehungsweise sie waren vorher schon zu haben. Ich glaube, er ist stark, es fehlt so ein bisschen so die Konstanz, die man sich eigentlich auch mit so einem Top-5-Pick erhofft. Also die Möglichkeiten sind da für Farrell. Ich glaube einfach, er hat nicht die Konstanz, die die anderen haben. Also das ist so ein bisschen, es ist schwierig. Also ich finde es jetzt nicht super schlimm. Wie gesagt, ich finde auch eher den Running Back in der ersten Runde etwas fragwürdig, aber gut, das ist so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, inwieweit Mike Mayock und Gruden da auf einer Wellenlänge fahren, das ist jetzt nicht
ich
so.
Ich glaube nicht, dass Mike Mayock dafür zu melden hat.
Ich meine,
das ist die Gruden-Show.
Ja, also wenn es die Gruden-Show ist, dann wird es natürlich sehr passen, weil das sieht so ein bisschen nach Draft 1985 aus, ne? Also Running Back in der ersten Runde, ich weiß
ist auch
nicht.
Gut möglich, dass er der beste Running Back in diesem Draft ist. Das will ich auch gar nicht ausschließen. Ne?
Ja, also hat bei Alabama super gespielt. Also mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Running Back. Aber du hast es richtig angesprochen. Die Running Backs, die wir gesehen haben, vor allen Dingen auch da, sind die Nuancen so gering, dass du auch in der zweiten, dritten Runde Running Backs draften kannst. Und wir könnten jetzt 5 direkt aufzählen, die in den letzten 10 Jahren gedraftet wurden, relativ spät im Draft und sehr, sehr viel Erfolg hatten. Und im Grunde genommen, wenn man dann so einen Redraft machen würde, was ja immer häufig gern durch die Medien kursiert, man sie vielleicht in der ersten Runde nehmen würde, aufgrund der Tatsache, dass sie so erfolgreich waren in ihren ersten Jahren. Das heißt, die Nuancen bei Running Backs sind noch so viel, viel geringer als bei den Quarterbacks. Und du kannst, glaube ich, mit einem späteren oder Mittrunden-Draft-Pick auf der Running Back-Position sehr, sehr viel richtig machen. Von daher ist es da definitiv zu viel. Und ich hätte dann eher gedacht, dass sie dann raustraden, die Raiders, um noch ein bisschen mehr Kapital in der zweiten, dritten Runde.
Nummer 4 wollten sie ja raus. Das wurde ja berichtet, aber es kam kein Anruf. Wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen insofern.
Vielleicht hat das Telefon noch nicht funktioniert.
Vielleicht haben die nur die Landline angegeben. Kann die Vorwahl von Oakland oder so.
Wir wissen ja, dass in Oakland alles etwas bisschen brüchiger da ist bei den Raiders und auch ihr die X-Ray-Maschine nicht ganz so gut funktioniert, deswegen Verletzungen häufig nicht diagnostiziert werden können in der Halbzeit. Gehen wir so ein bisschen weiter, Christian. Die Detroit Lions mit einem sehr, sehr guten Pick mit TJ Hockenson, Tight End, den viele nicht nur als den besten Tight End, sondern so ein bisschen als, sollen wir es wieder so nennen, Baby Gronk bezeichnet haben, das, was Travis Kelce
eben halt
Zeit war.
Der halt blocken und fangen kann. Ne?
Genau.
Das ist halt was Gronk schlussendlich auch so besonders gemacht hat, dass er beides auf einem so großen Level, so hohem Level konnte.
Ja, von daher ein sehr, sehr guter Pick der Detroit Lions.
Ja, definitiv. ist halt so die Frage, man kann natürlich kritisieren, Tight-End so hoch zu draften. Ist das klug? Ist es nicht klug? Und sie haben jetzt auch gerade Jesse James in diesem Jahr unter Vertrag genommen, wo man sich fragen kann, so okay, so, nun kann man aber auch sagen, dass sie vielleicht nicht davon ausgehen konnten, dass sie Hockenson bekommen können an der Position, denn die beiden etwas Ausreißer-Picks mit Farrell und halt eben auch mit Daniel Jones, mit dem man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat, haben dann Hockenson und natürlich auch Josh Allen jeweils einen Slot runtergedrückt. Deswegen, ja, also für Detroit sicherlich ein sehr, sehr guter Pick, mit dem sie sehr zufrieden sein werden.
Ja, vor allen Dingen einfach auch wichtig, weil sie einfach in den letzten Jahren keinen Blocking-Tight-End gehabt haben, der wirklich Blocking-Tight-End, aber auch eine Gefahr war für die Defense. Eric Ebron hat ja nicht funktioniert, das Ganze. Und dann hatten sie immer so ein paar Casts-Off, die es auch nicht wirklich geschafft haben, die entweder blocken konnten oder Passempfänger waren, aber nicht wirklich diese Hybridrolle, wie eben Gronk sie über viele Jahre verkörpert hat. Und wenn man Gronk, so wie ich das gerade eben angesprochen hatte, in einem Redraft nochmal anschauen würde, würde er wahrscheinlich mindestens so hoch gedraftet werden, wenn nicht sogar First Overall.
Wer war denn 2010 First Overall? War das Cam? Nee, es war Bradford, oder?
Bradford meine ich, oder?
Ja, der wäre bestimmt nicht mehr First Overall gedraftet worden.
Von daher für Matthew Stafford ein super Pick für die Detroit Lions. Also wenn sich das wirklich entwickelt, kann das halt einfach auf der Titan-Position ganz, ganz wichtiger, vor allen Dingen auch für viele Jahre ein ganz, ganz wichtiger Spieler werden. Dem viele eben eine Zukunft ähnlich wie Gronk oder Tony Gonzalez oder eben auch Jimmy Graham vorprognostizieren, vor allen Dingen, weil er eben einfach das mitbringt, was der Tight End heutzutage eben auch mitbringen muss, ist eben das Blocking. Und die Detroit Lions, die eben auch versuchen, ausgeglichene Offense zu laufen mit ihren Running Backs, die sie haben, brauchst du einfach auch den Tight End, der blocken kann. Und dann den restlichen Draft haben sie das eben gemacht, was ihr Head Coach natürlich wahrscheinlich auch als Defensive-Minded Head Coach Matt Patricia machen wollte, sind dann Defense gegangen mit Linebacker, Defensive Back, Defensive End, Cornerback. Also haben da so ein bisschen nochmal extra Depth kreiert.
Stell dir mal vor, Hockenson wäre wirklich bei den Giants gewesen, dann mit Evan Ingram zusammen. Das wäre schon ein schönes Tight-End-Duo gewesen.
Ja, nur wer soll ihnen den Ball zuwerfen?
Sam Darnold aus dem letzten Jahr. Ja, okay.
Obwohl Eli schafft es noch. Also für so eine Hitch-Route zum Tight-End kriegt das noch hin, glaube ich, oder?
Ja, also ich glaube, wenn Eli viel Talent hat, dann kann er damit auch arbeiten.
Ja, gut. Also es ist jetzt nicht so, dass es Eli an Talent gemangelt hätte in den letzten Jahren.
Ja, ist auch wieder recht.
So ist es jetzt ja nicht. Wir hatten uns noch aufgeschrieben, wir wollen auch noch über Pittsburgh sprechen, Christian. So ein bisschen sonst für den Splash gesorgt haben zu Beginn, nachdem alle sich so ein bisschen über Kyler Murray, obwohl es eigentlich auch alle erwartet hatten, wieder hingesetzt hatten, kamen die Pittsburgh Steelers und haben sehr, sehr viel aufgegeben, um an 10 dann Devin Bush, Linebacker aus Michigan, zu holen, der, ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, schneller gelaufen ist beim Combine als die meisten Wide Receiver in dieser Draft-Klasse. Ein unglaublicher athletischer Linebacker, der wie so dieses klassische Sideline-to-Sideline abdecken kann, der natürlich Ryan Shazier irgendwie ersetzen soll. Aber dafür haben sie verdammt viel aufgegeben. Ihren 20. Pick plus den 52. und im nächsten Jahr nochmal einen Drittrunden-Pick, um eben in der ersten Runde hochzudraften.
Also insgesamt verhältnismäßig war es gar nicht mal so viel, würde ich mal sagen. Also es gab da schon durchaus für 10 Plätze hochspringen deutlich mehr, dass da deutlich mehr für ausgegeben wurde.
Ja, aber für einen Linebacker dann.
Ja, das ist die Sache. Also Inside-Linebacker, dafür so viel auszugeben. Es ist natürlich ganz offensichtlich der Ryan Shazier-Ersatz.
Christian, was ist für dich unwichtiger, der Inside Linebacker oder der Running Back?
Der Inside Linebacker, weil der Inside Linebacker sich mit dem Running Back beschäftigt. Ich weiß es nicht. Also es sind zwei Positionen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu abwertend, also nicht mit Sicherheit. Vielleicht ist das auch nicht so ganz meine wirkliche Meinung dazu, aber nur verhältnismäßig Platz 10, Inside Linebacker. Ich bin da kein Freund von. Also es ist,
musst du ja auch nicht. Ist ja alles okay.
Gibt wichtigere Positionen, wo ich den Fokus drauf legen würde. Und dafür dann auch noch so weit hoch zu traden, ja, ich weiß nicht, hättest du das ausgegeben für Ryan Kuechly? Nee, heißt nicht Ryan, ne?
Für wen?
Luke Kuechly.
ja.
Ja.
Also Kuechly ist für mich, hätten sie den Super Bowl gewonnen, wäre er absolut der MVP gewesen. Der hat die Carolina Panthers, und das tut er seitdem er und hoffentlich nicht mehr concussed ist, trägt er das Team und er trägt die Defense. Also Kuechly ist für mich ein Ausnahme-Middle Linebacker, den du nur alle 10, 15, 20 Jahre mal siehst in der Liga, der es wirklich schafft, der absolute Anker zu sein. Also wenn man bedenkt, dass im Grunde genommen alles um ihn herum so ein bisschen weggebrochen ist in den letzten Jahren und Kuechly wirklich der Spieler war, der die Defense am Leben gehalten hat. Also ohne ihn wären sie im Grunde genommen, ich weiß nicht, hätten sie noch schlechter ausgesehen. Also der kann einiges kaschieren. Er ist im Grunde genommen derjenige, der den Lauf, er ist ein bisschen übertrieben gesprochen, alleine verteidigt, der Tight Ends verteidigen kann, der kann Slot Receiver verteidigen, der ist immer in Ballnähe, der holt den Fumble, der holt die Interception. Also Kuechly ist für mich so ein Generational Talent auf der Position und für mich auch besser als die großen Namen wie Patrick Willis oder hier Dingsbums da von Baltimore, über den ich so ungern spreche. Ray Lewis.
Ray. Heute habe ich es auch mit dem Vornamen, ey.
Da ist Kuechly für mich nochmal eine Stufe besser und also so vielseitig einsetzbar. Also wenn es ein Redraft gäbe, würde in meinen Augen Kuechly müsste an Nummer 1 gehen in jedem Draft. Also das ist für mich das, was Gronk auf der anderen Seite war. Also wenn der raus ist, hast du einen unglaublichen Leistungsabfall. Und zwar von der kompletten Unit, also von der kompletten D-Line, Defensive Unit.
Also ich sag jetzt nochmal zwei Dinge dazu. Also zum einen glaube ich, dass wenn die Panthers den Super Bowl gewonnen hätte, hätte Coney Ealy den MVP bekommen. Das ist das eine.
Ja, könnte sein, ja.
Und das andere ist, ich glaube, ich sage jetzt nichts mehr dazu, sonst habe ich Sorge, dass ich deine persönlichen Gefühle verletze.
Oh, meine?
Nein, also ich bin kein Fan von
so von viel wissen wir jetzt schon.
Und dabei belasse ich es jetzt mal vorsichtshalber.
Okay, also du meinst jetzt von dem Move der Pittsburgh Steelers?
Ja, genau.
Okay. Was sie auf jeden Fall gut gemacht haben, war Wide Receiver Diontae Johnson, glaube ich. Da haben sie natürlich.
Ja, das ist ein Pro Bowler, das wissen wir jetzt schon. So gut wie die Steelers Wide Receiver draften können. Da kann man große Hoffnung für ihn haben.
Genau. Ansonsten, ja, aber es war natürlich schon interessant, also der Move von den Steelers da in der ersten Runde hochzugehen. Aber naja, die Steelers für mich ein ganz, ganz großes Fragezeichen, auch nach diesem Draft jetzt noch, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, auch zu viele Lücken, die einfach aufgerissen wurde in der letzten Zeit, klar, Antonio Brown, Le'Veon Bell.
Die Frage ist auch, was ist mit Juju als Nummer 1 Receiver, ne? Das ist ja, das wird ja sehr spannend zu sehen,
zu sehen sein,
ob er sich als Number One Receiver, wenn er dann auch wirklich die beste Coverage quasi dann zu ihm rübergeschiftet wird, ob er sich dann auch so behaupten kann und so weiter produzieren kann, wie er es im Vorfeld getan hat.
Ja.
Conventional Wisdom würde man jetzt sagen, würde auf jeden Fall einen Abfall in der Production bedeuten, aber wir werden sehen, ob er das uns eines Besseren überzeugen kann.
Was ich noch gut fand, in der fünften Runde, Zach Gentry, der Tight End, den sie geholt haben, auch aus Michigan, ein riesengroßer Tight End, also wirklich groß, 6'8", wie viel ist das, Christian? Was ist 6'8"?
Es ist über 2,5 Meter oder so, 2,3 Meter. 2,3 Meter müsste es, glaube ich, sein.
Also wirklich so ein Red Zone Target und das, glaube ich, gepaart mit Vance McDonald, der im letzten Jahr wirklich gut gespielt hat für die Pittsburgh Steelers, wirklich so ein bisschen nochmal rauskam, nachdem sein Anfang so ein bisschen verhalten war. Glaube ich, es ist ein perfektes Talent-Duo, was sie da aufbauen können. Frage ist jetzt halt eben, bei den Steelers gibt es viele andere Baustellen, ob sie die irgendwie kaschieren können. Miami, Christian, hatten wir jetzt schon angesprochen mit Josh Rosen. Hast du sonst noch was zum Draft der Miami Dolphins? Wie hast du es gesehen?
ein solider Draft meines Erachtens. Also Christian Wilkins scheint ein Stil zu sein an der Position. Ich meine, die Rosen-Geschichte muss man mit reinziehen, finde ich, denn es ist im Prinzip vom Geld her, das sie ausgeben an ihn, vom Draft-Kapital. Es passt eigentlich ziemlich genau zu einem Second-Round-Pick. Das ist das Lustige dabei. Ein Second-Round-Pick würde ungefähr das Geld bekommen, was Rosen für die nächsten 3 Jahre bekommt, außer dass er noch ein Jahr länger unter Vertrag stehen würde, beziehungsweise die Option und so. Aber ja, Miami ist einfach spannend. Miami ist halt ein Projekt und mit Rosen haben sie meines Erachtens die Chancen deutlich erhöht, dass es ein erfolgreiches Projekt wird.
Ja, ich sehe gerade noch, ist gerade bei mir reingekommen, Isaiah Crowell von den Oakland Raiders. Macht der Pick in der ersten Runde wieder Sinn, Christian, nachdem...
Boden kann in die Zukunft schauen.
Ja, er kann wirklich in die Zukunft schauen, nachdem, wie gesagt, Marshawn Lynch in den Ruhestand gegangen ist und jetzt hat sich Crowell die Achillessehne gerissen und ist raus für dieses Jahr. Und dann kann man auch direkt vielleicht noch anführen, Spencer Ware ist bei den Indianapolis Colts unter Vertrag gekommen, die auch sehr, sehr ruhig waren, also auch keinen Running Back gedraftet haben und jetzt eben Spencer Ware vormals von Kansas City unter Vertrag genommen haben. Und dann können wir vielleicht noch einen Running Back ansprechen, kurz hier. Jamal Charles, auch ehemals von Kansas City, großartige Karriere gehabt, retired, ist jetzt nicht unbedingt so super spannend, weil er im Grunde genommen schon gefühlt seit 3 Jahren retired, aber um kurz ihm die Bühne zu geben hier bei uns.
Wenn ihr ein Team sucht, dem ihr zujubeln wollt und hofft, dass sie erfolgreich sind in näherer Zukunft, dann springt auf den Indie-Bandwagon. Also ich glaube, also für die, ich habe es glaube ich auch schon 1-2 Mal gesagt, die sind wirklich ein Team, von dem ich in den nächsten 3, 4, 5 Jahren viel, viel erwarte.
Also Jim Irsay hat gesagt, in den nächsten 3 Jahren will er 2-mal einen Super Bowl gewinnen oder irgendwie sowas, ne?
Ja, Jim Irsay. Jim Irsay halt, ne?
Also wie gesagt, sie hatten, haben wieder relativ auch versucht, noch mehr Draft-Kapital anzusammeln. Die Indianapolis Colts und dann im Cornerback mit Rocker Sin geholt. Und dann glaube ich auch noch mal in der zweiten Runde hatten sie 3 Picks, ne? Genau, 3 Picks.
Ja. Defensive End. Ja, einen noch aus dem letzten Jahr von den Jets und einen, haben aus der ersten Runde rausgetradet und deswegen in der zweiten gelandet.
Genau. Und vielleicht der Pick, der dieses Draft in meinen Augen so ein bisschen Paris Campbell ist, Wide Receiver Ohio State. Auch eine Position, die sie dringend brauchen. Klar, Devin Funches ist da, Chester Rogers, der nicht schlecht gespielt hat letzte Saison. Eric Ebron, der natürlich so einen zweiten Frühling erlebt hat, aber in erster Linie neben T.Y. Hilton, so ein klassischer zweiter Receiver, der hat einfach gefehlt und von daher hoffentlich alles richtig gemacht. Ja. Und wo wir über die Colts sprechen, das ist auch interessant. Ich habe was ganz Spannendes gelesen und zwar Darius Leonard, ja einer meiner Lieblingsspieler auch in der NFL, der ja eigentlich hätte Rookie of the Year werden müssen. Der eine großartige Saison gespielt hat bei Indianapolis, der wurde im letzten Jahr, obwohl er ja relativ spät gedraftet wurde von den Colts, total zerrissen, dieser Pick. Also da haben sehr, sehr viele Analysten und Draft-Experts gesagt, okay, was ist das denn für ein Quatsch?
Okay.
Macht überhaupt keinen Sinn. Und das hat mich so ein bisschen darin bestätigt, dass dieser Draft und vor allen Dingen auch die Analyse der Picks halt einfach extrem schwierig und auch extrem subjektiv ausfällt.
Infotainment ist das einfach in den meisten Fällen.
Ja, denn auch jetzt nach einer Saison bei Indianapolis müsste man sagen, First Round Talent, Top 5, Top 10 auf jeden Fall, wenn man jetzt sieht, was die Pittsburgh Steelers gemacht haben. Von daher so viel.
Was mir jetzt gerade dazu wieder einfällt, ist, wenn man die ganzen sich die ganzen Draft Grades, die Benotung für die unterschiedlichen Draftklassen der einzelnen Teams durchguckt. Ich habe mir 1-2 Mal die Mühe gemacht, einfach nur immer mir die Noten anzuschauen und zu überlegen, ungefähr zu überschlagen, wie das die Mittelnote quasi wäre von den einzelnen Teams, wenn man alle zusammenrechnet und einen Durchschnitt errechnet. Und der kam bei meinen groben Überschlagungen immer so bei 2 Minus raus. Sprich, ich glaube, ich habe einige Drafts gesehen, wo es insgesamt nur 2 Vieren oder so gab. Und also im Prinzip, Das ist, ja.
Ja, im Grunde genommen, man gibt dem Team halt dann immer eine 1- bis 2+, aber so einzelne Picks zieht man sich dann halt raus, um sie total zu zerreißen. Ja. So ähnlich war es bei Darius Leonard, was absoluter Quatsch ist. Für mich auf jeden Fall ein Team, was viel gewonnen hat, beziehungsweise was ich sehr spannend fand, waren die Denver Broncos, die in meinen Augen sehr, sehr viel richtig gemacht haben und gut auch gedraftet haben. Mit Noah Fant, Tight End. Bitte? Du siehst es anders? Nee. Wieso? Ja.
Ich mag Fant überhaupt nicht. Ich hatte mich auch ein bisschen mit ihm beschäftigt, weil natürlich auch Need für die Patriots. Ich glaube, dass er echt ein schwieriger Charakter ist. Er hatte in seinen, beim College hat er irgendwie so viel rumgemault, dass er quasi nicht mehr ersetzt wurde von, war das noch nicht sogar Hockenson? Oder vertue ich mich da jetzt?
Nee.
Nee?
Nee.
Nee?
Doch, Iowa, klar.
Ja, doch, beide, sag ich doch. Ja. Dass er da ziemlich, ja, sich nicht wirklich als, team-friendly gezeigt hatte. Also ich bin nicht so überzeugt von ihm. Allerdings an 20 ist relativ, die Position, ihn da zu holen, das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob er so durchschlägt. Und vor allen Dingen wieder mal einen Quarterback in der zweiten Runde zu draften, das ist, ja, also ich, ja, ich weiß es nicht. Das ist das typische Denver-Ding, ne? Okay, wir gucken mal wieder, geben wenig aus für einen Quarterback, low risk, high reward. Aber wenn halt über Jahre lang der Reward immer komplett ausbleibt, dann versinkt man halt in der Bedeutungslosigkeit, ne?
Ja, aber du hast halt jetzt eine andere Situation. Das ist halt das, weswegen ich das anders bewertet habe. Also mit Fan finde ich trotzdem einen guten Tight End gedraftet. Du hast Drew Lock den Quarterback nicht zu früh geholt, sondern nicht so wie die Giants überhastet, sondern du hast gesagt, okay, er wird wahrscheinlich zu uns fallen, wir müssen nicht zu früh sozusagen Draft-Kapital ausgeben, sondern nochmal rausgetradet, bisschen mehr angesammelt und ihn dann in der zweiten Runde geholt und du hast halt jetzt einfach die Situation, dass du Joe Flacco hast und dann nicht den Need hast, ihn direkt reinzuschmeißen, weil das, was wir eingangs besprochen haben bei Kyler Murray, viele, viele lachen über Paxton Lynch, aber Paxton Lynch ist in meinen Augen ein Quarterback, der was sein, die athletischen Fähigkeiten, die Fähigkeiten, den Ball zu werfen, genau da ist, wo viele von denen, die jetzt in der Liga Erfolg haben, sind, über die wirklich immer wieder hochgelobt werden. Die gleichen Fähigkeiten hat er auch. Er ist halt in meinen Augen einfach nicht damit klargekommen, dass er früh ist er ja auch nicht reingeworfen worden, aber dass er halt einfach nicht so das Umfeld hatte, in dem er sich entwickeln konnte und eben das zu lernen, was dann für den Quarterback wichtig ist, nämlich eben das, was wir angesprochen hatten, Defense zu lesen, das Spiel zu verstehen und vor allen Dingen auch mit dem Druck umgehen zu können. Und damals hatten sie halt einfach nicht die Situation, als sie ihn gedraftet haben. Und jetzt haben sie eine gute Situation mit Joe Flacco, der noch locker 2 Jahre auf einem hohen Niveau für Denver spielen kann als Quarterback. Wir werden sehen, Christian. Wir sprechen uns wieder am Ende der Saison, wenn das im Divisional Championship Game Denver mit Joe Flacco gewinnt. Gegen wen auch immer.
Tja.
Gegen Baltimore. Von daher finde ich halt die Situation jetzt besser, dass John Elway relativ lange häufig ins Klo gefasst hat, ja. Aber
ja, wie gesagt, mal wieder für sich alleine betrachtet, ne, wenn man die Jahre im Vorfeld nicht mit reinrechnet, ja, okay, gut, dann ist es eine gute Entscheidung. Aber wenn man sieht, wie viel der vierte Zweitrunden-Pick für einen Quarterback rausgeballert wird, zumindest gefühlt, dann ich würde halt eher sagen, okay, dann committe dich und geh mal in der ersten Runde oder trade mal hoch.
Aber hat er ja auch schon gemacht, das hat nicht funktioniert.
Mit wem? Ich hab's jetzt gerade nicht vor Augen.
War Paxton Lynch war doch ein First-Round-Quarterback?
Nee, war der nicht auch ein Second-Rounder? Stimmt, der war ein 17 oder so, ne?
Ich meine schon.
Lass mich mal kurz schauen. Ja doch, du hast recht, der war doch in der ersten Runde.
Naja, also das hat alles nicht funktioniert. Und ich glaube halt einfach, es hat halt nicht funktioniert, weil einfach das Umfeld in dem Moment nicht da war. Und wenn du das jetzt hast, kann das halt einfach wirklich funktionieren. Und von daher fand ich es eigentlich relativ gut, was sie da gemacht haben. Über eine Sache müssen wir noch sprechen, weil da schließt sich noch eine andere Nachricht dran an, Christian. Die Seattle Seahawks die auch ja, im Vorfeld durch den Frank Clark Deal natürlich nochmal extra First-Round-Pick bekommen hatten von den Kansas City Chiefs. Da haben sie wieder rausgetradet aus der ersten Runde, haben dann, naja, das daran schließt sich ein bisschen die Geschichte an, Metcalf geholt, den Wide Receiver, der für auch für viel Gesprächsstoff im Vorfeld gesorgt hatte. Zeitgleich kam so ein bisschen die Story raus, dass Doug Baldwin vielleicht nicht mehr zurückkommen kann, beziehungsweise generell keinen aktiven Football mehr spielen kann aufgrund seiner Verletzung.
Ja, das ist, also zum einen der Draft von den Seahawks hat mir auch sehr gut gefallen, weil sie sehr viel, sehr Trader Joe-mäßig unterwegs waren, haben sehr viel getradet, sind mit 5 Picks in den Draft reingegangen und am Ende, ich glaube, mit 12 oder 13 rausgekommen. Das ist schon besonders. Die Metcalf-Geschichte, es ist schwierig, ihn einzuschätzen. Er hat halt Körper eines Hünen, das kann man wirklich nie anders sagen, aber halt einige Bedenken. Zum einen ist das, was seine Fähigkeit, den Ball zu fangen, wird nicht zu Unrecht kritisiert. Und dann hat er, glaube ich, auch noch eine Nackenverletzung gehabt, die auch sehr problematisch sein kann. Aber irgendwo muss er ja gehen und er ist halt einfach hat einen Rahmen, einen Frame, wie man so schön sagt, der herausragend ist. Und da muss man mal gucken, wie das wird umsetzen können. Doug Baldwin sind natürlich große Schuhe, die zu füllen sind, wenn natürlich auch nicht 1:1 natürlich. Aber insgesamt ein Draft von den Seahawks, der mir sehr gut gefällt, weil sie wirklich sehr viel Wert geschaffen haben.
Ja, also wie gesagt, mit ihrem First-Round-Pick, den sie gehalten haben, haben sie LJ Collier geholt. Defensive End, um so ein bisschen den direkten Weggang von Frank Clark zu kompensieren. Bei Metcalf, was mich halt immer so ein bisschen stört, ist, wenn eben Leute sagen, ja, das größte Problem bei ihm ist eben die Route Running Inability, also einfach, dass er nicht so das komplette Spektrum, die kompletten Laufwege, die du in der NFL brauchst, hat, um wirklich erfolgreich zu sein, dass er zu lange braucht aufgrund seiner Körpermasse und aufgrund seiner Muskelmasse auch, um eben diese Shiftiness zu haben. Ich weiß nicht, also Route Running kann man lernen, das kann man besser lernen als Speed und Shiftiness in meinen Augen. Und ansonsten ist er eigentlich ein guter Pick, vor allen Dingen, wenn man sich bedenkt, wer ihm die Bälle zuwirft. Wenn ich überlege, Russell Wilson, der so oft in der Lage ist, das Spiel am Laufen zu halten, der so häufig wirklich aus einer kaputten Situation noch irgendwie was rettet und dann jemanden zu haben wie Metcalf, der einfach für den Ball kämpfen kann, der einfach mit seiner Athletik einfach auch perfekt dafür ist für einen Quarterback, der eben Spielzüge häufig länger am Leben hält. Dafür finde ich ihn eigentlich sehr, sehr gut. Also weil den Top-End-Speed hat er und wenn ich mir dann so eine klassische Situation, wenn ich an Russell Wilson denke, denke ich an so eine Situation, in der er sich aus der Pocket rausdreht, den ersten Defensive End, der auf ihn zukommt, austanzt und dann irgendwie diesen...
Bisschen dirigiert oder einfach nur den Ball tief wirft, ne?
Genau, und dann so ein Rainbow irgendwo in Richtung Endzone wirft und da kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass jemand wie DK Metcalf
klar, den Ball ist er prädestiniert, ja. Also ich habe halt wirklich Bedenken wegen der gesundheitlichen Situation. Ich glaube, er hätte nur eine volle Saison gespielt, ne? Das ist halt, aber gut, das wird sich zeigen. Und dafür ist natürlich dann Ende der zweiten Runde, dritte Runde ist natürlich dann für solche Picks dann schlussendlich auch gemacht, ne?
Ja, ansonsten haben sie noch ein bisschen Defensive Tackle, noch einen Wide Receiver geholt. Bei Metcalf ist ja so ein bisschen auch die Sache, was viele immer im Vorfeld auch angesprochen haben, eben sein geringer Körperfettanteil.
1,7% oder so?
Ja, der irgendwie schon an...
Ungesund ist, ne?
Höchst ungesund und grenzwertig ist. Auch das ist ja jetzt kein Grund. Also auch das kann man ja relativ schnell und einfach korrigieren, glaube ich.
Hast du das Video gesehen?
Nee.
Mit Pete Carroll, wo Metcalf quasi in dem Pre-Draft oberkörperfrei.
Das habe ich auch nicht verstanden, was das sollte.
Ach ja, das haben die aus Spätzchen gemacht. Ich glaube, Seahawks Officials haben ihm gesagt, hey, hast du nicht Bock, mit oberkörperfrei da reinzugehen? Also das war nicht seine Idee. Also er hat das nicht gemacht, um anzugeben, sondern das war halt so ein, man wollte irgendwie ein lustiges Video daraus machen und Pete Carroll hat dann ist dann auch oberkörperfrei gegangen. Insgesamt, ja, das ist eine lustige Geschichte, ne? Man springt halt so ein bisschen auf den Zug auf, ne? Das Bild, das von ihm durch die sozialen Medien geflogen ist, förmlich, hat das aufgegriffen. Also ich fand es eigentlich ganz, ganz lustig.
Kommen wir zum letzten Team, was wir auf jeden Fall noch ein bisschen näher besprechen wollten heute in unserer Draft-Rückblick, New England Patriots an letzter Position in der ersten Runde, 32, machen etwas, was Bill Belichick sonst eigentlich gar nicht macht. Sie draften einen Wide Receiver in der ersten Runde mit Nikhil Harry, Arizona State, einer der, naja, wenn man jetzt Marquise Brown, den vorher die, die Baltimore Ravens gedraftet hatten in der ersten Runde, der zweitbeste oder höchst geratete Wide Receiver auf jeden Fall im Draft. Jemand, der nicht unbedingt wie Marquise Brown den Speed hat, nicht diese Shiftiness, aber sehr, sehr gute Hände, wie es so schön heißt, extrem athletisch ist, auch sehr, sehr viel Erfolg hat bei Arizona State als Punt Returner.
Auch ein bisschen größer ist, ne?
Wirklich groß, athletisch, diese 50-50 Balls holt, so ein bisschen so ein Power Forward, den du gerne den Ball einfach nur in die Nähe wirfst und er fängt ihn. Holen die Patriots, naja, den vielleicht größten Need, den sie hatten, mit einem Wide Receiver ins Haus.
Größter Need. Ja, ist auf jeden Fall, er kämpft auf jeden Fall mit Tight End darum, ne?
Naja, größter Need auf jeden Fall, weil einfach die Position so schwach besetzt ist, weil Tight Ends haben sie mit Matt Lacoste ja noch jemanden geholt, sie hatten Austin Seferian Jenkins, also sie hatten sehr, sehr viele, sie haben jetzt Hollister weggetradet, wahrscheinlich, weil sie Platz brauchten im Kader, aber ansonsten haben sie ja dann sonst nur noch Julian Edelman und Dorsett.
Ja, aber Julian Edelman und Dorsett sind besser als Austin Seferian Jenkins und Lacoste. Also insofern würde ich schon sagen, kann man diskutieren, aber natürlich ist die Wide Receiver Position insgesamt natürlich deutlich wichtiger als die Tight End Position, weil einfach mehr Wide Receiver auch auf dem Feld stehen. So, ja, insgesamt mag ich den Draft der Patriots auch wieder sehr gerne. Alles, was ich als wichtig empfunden hatte, eben abgesehen von Tight End, haben sie angesprochen und auch sinnvoll angesprochen. Vielleicht Defensive End ist so ein bisschen die Frage mit Vinovic, der auch eigentlich von den meisten als besser bewertet wurde als ein Drittrunden-Pick. Insofern kann man da warten, was daraus passiert. Der Cornerback in der zweiten Runde, den Namen ist schwierig, ne? Jawan
einfach.
Ja. Williams ist so ein bisschen fraglich, warum man jetzt in einem tiefen Defensive Backfield, das die Patriots haben, mit vielen jungen Spielern nochmal einen Cornerback reingeht. Das sieht so ein bisschen so aus, als wenn er wirklich der beste verbliebene Spieler vielleicht an der Position war, der deutlich besser war als die restlichen in der zweiten Runde, weswegen die Patriots ihn dort gedraftet haben, denn Cornerback war jetzt nicht unbedingt ein Need meines Erachtens. Insofern, ja.
Ja, sie haben
ein bisschen was für die Offensive Line und für die Guards getan. Joe Tooney wird im nächsten Jahr Free Agent. Vielleicht findet man mit, oh Gott, mit dem Dänen, Hjalte Froholt, schwierig, schon Ersatz für ihn im nächsten Jahr mit Tooney, wenn man ihn dann ziehen lassen will. Und Kajust, der als Tackle, Swing Tackle, durchaus eine notwendige Position ist im Moment bei den Patriots. Also insgesamt doch ein schöner Draft. Der Running Back ähnlich, dritte Runde. Warum braucht man einen Running Back? Vielleicht Sony Michel, der mit Verletzungsproblemen im letzten Jahr zu kämpfen hatte und wo man das Gefühl hat, dass es vielleicht eine chronische Knieverletzung ist, die ihn da raushält. Also möglicherweise als Ersatz dafür. Ja. Und einen rechtsfüßigen Panther, Felix. Was ganz Neues für Belichick.
Ich habe mich auch gewundert, ob sie da falsch gescoutet haben, ja. dass sie den rechtsfüßigen Panther geholt haben. Aber Jake Bailey heißt er, glaube ich, nur aus Stanford.
Ja,
Der,
Stanford, ja, dann ist ja alles gut.
Wahrscheinlich deswegen dann einfach. Der hat wahrscheinlich in dem an diesem Ausmaltest, den die immer alle machen müssen, wahrscheinlich die meisten Punkte gehabt. Wie heißt der denn nochmal? Du weißt das. So.
Wonderlic.
Genau.
Hat 85 Yard Punt gehabt mit relativ wenig Ballrollen. Also der hat ein starkes Bein.
Ja, dann ist es auch okay, wenn es ein rechtes ist. Dann auch genau, Jared Stidham, da wird er natürlich gerne wieder gesprochen, ist eher der Brady-Successor, der in Runde 4 an 133 gedraftet wurde von den Patriots. Naja, das ist alles eine Frage, die sich seit vielen, vielen Jahren, seit Cassell, den sie gedraftet hatten, der dann in 2009 für die Patriots auf dem Feld stand, nachdem Brady 2008 war das genau, das Kreuzband gerissen hatte. Seitdem wird eigentlich jedes Mal, wenn ein Quarterback gedraftet wird, darüber gesprochen, ob das der Nachfolger von Brady ist. Seitdem haben wir Namen gehört wie Jimmy G, Mallett,
Ryan Mallett,
Hoyer.
Jacoby Brissett.
Jacoby Brissett und wie hieß jetzt der neueste im Bunde?
Edling.
Genau, Danny Edling. Jared Stidham wird wahrscheinlich der nächste Name sein, der, wenn er Glück hat, vielleicht irgendwie mal ein paar gute Preseason-Spiele hat, vielleicht mal ein paar Spiele machen kann, wenn Brady nicht spielen kann oder vielleicht auch nicht mehr muss. Und dann vielleicht
oder dann in Houston landet und dort
einen großen Vertrag bekommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen so das was er sich vorstellen kann. Bei Vinovic fand ich den Pick insgesamt ganz gut, weil er einfach so ein vielseitiger Spieler ist, der so ein bisschen so diese Rob Ninkovic-Rolle ausüben kann als Outside-Linebacker.
Ja, Defensive End ist halt einfach, Outside Linebacker, Pass Rush ist bei den Patriots einfach wirklich ein großes Fragezeichen, nachdem Troy Flowers weg ist und der Pass Rush im letzten Jahr schon nicht schlecht war, aber durchaus Luft nach oben hatte. Ne? Und ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass die Patriots unbedingt besser geworden sind mit Bennett und Vinovich, aber wer weiß.
Das werden wir sehen. So viel zum Draft, Christian. Es sei denn, du hast noch ein paar nette Gimmicks, die du uns mitgeben willst. Ansonsten haben wir noch ein, zwei Themen, die wir besprechen müssen heute.
Was hältst du davon, dass der Draft Room immer wenn der War Room immer wenn da reingeschaltet wird, dass alle mega jubeln und feiern, wenn sie ihren Draft Pick gemacht haben? Findest du das? Wie findest du das?
Das ist eine interessante Frage. Ich finde das für eine Außendarstellung natürlich großartig, weil wenn erstmal finde ich den Namen War Room einfach total bescheuert und unangebracht. Aber ich meine, wenn die nicht jubeln, wer soll dann jubeln?
Ich frage mich nur,
also, nehmen wir mal an. Nein, stell mal vor, jetzt dann nimmt irgendwie der, das ist ja meistens so der Head of Scouting Department, der nimmt das Telefon, ruft quasi den Tisch da an, an der NFL, beim Draft in Nashville in dem Moment und sagt, wir nehmen Spieler so und so, buchstabiert den dann nochmal, die schreiben das auf ein Kärtchen. Dann wird meistens der GM nimmt das Telefon ab, ruft den Spieler vorab an, sagt, wir nehmen dich jetzt. Dann gibt er das Telefon weiter an den Coach und dann nochmal vielleicht an den Besitzer. Ich meine, wenn die nicht irgendwie euphorisch sind, dann wirkt es halt scheiße. Dann sieht das so aus wie, ach verdammt, jetzt müssen wir den Karl Y draften und dann so, ja okay, jetzt müssen wir noch anrufen und... Ich meine, die müssen ja irgendwie ein bisschen Euphorie zeigen und sich abklatschen und freuen und was weiß ich.
Natürlich, das ist die Sache. Es wäre komisch, wenn sie es halt, es würde komisch wirken, wenn sie es nicht machen würden. Die Sache, die ich mich frage, ist, es gibt sicherlich Picks, wenn man sagen kann, zum Beispiel Washington, ne, wo auch viel diskutiert wurde, ob Dan Snyder sich quasi einmischt als Besitzer und sagt, okay, wir traden jetzt hoch für Dwayne Haskins. Das wurde ja im Vorfeld des Drafts auch berichtet. Und Dwayne Haskins fällt dann bis zu 15. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich wirklich freut und glücklich ist und auch stolz darauf ist, dass man vielleicht nicht hochgetradet hat und unnötig Kapital verballert hat, meinetwegen. Aber bei so vielen Picks, gerade am Anfang oder so, wo es relativ klar ist, zu wem du kommst, es ist jetzt nicht so, als ob man da unbedingt eine großartige Leistung gebracht hat, worüber man sich freuen muss. Das ist so die Sache, die ich nicht so ganz verstehe. Erklären würde ich es mir gleichzeitig aber wiederum damit, dass natürlich auch eine Menge Druck abfällt. Wenn du den ersten Pick hinter dich gebracht hast, das ist ja auch ein Scouting-Prozess, der 3-4 Monate für die Scouts natürlich ein ganzes Jahr in Anspruch nimmt.
Außer bei Arizona.
Ja, außer vielleicht da. Aber dass dann auch eine gewisse Last abfällt und man sich dann darüber halt natürlich freut, wo ich es dann wieder verstehen kann. Aber insgesamt finde ich das immer sehr merkwürdig, wenn diese Jubelszenen kommen. Aber ich kann es erklären.
Es ist natürlich klar, ich kann es verstehen. Wenn du sagen wir mal in der zweiten, dritten Runde auf deinem Draftboard und du hast das Draftboard quasi nach sozusagen Stärken sortiert, also einfach die besten Spieler untereinander gepackt und nicht unbedingt jetzt nur deine Needs oder die Spieler, die du toll findest. Und dann bist du auf einmal in der zweiten oder dritten Runde dran und hast einen Spieler, der noch sozusagen verfügbar ist, und der ist bei dir ganz, ganz oben auf dem Board und du denkst dir so, wow, und du hast davor die ganze Zeit gezittert, okay, willst du jetzt hochtraden? Nein, wir lassen es lieber. Und dann hast du wirklich die Möglichkeit, später im Draft einen Spieler zu holen, von dem du sagst, der hat ein Potenzial, der hätte eigentlich schon von einer Runde gepickt werden müssen und ich kriege ihn jetzt. Klar, das ist wahrscheinlich euphorisch, das ist so ein bisschen so wie so ein, kann ich mir vorstellen, einfach so, wie wenn du so ein bisschen, keine Ahnung, ein Glücksspiel machst auch so ein bisschen, ne? Also wenn du jetzt irgendwie im Casino wärst, dass du halt einfach diesen Erfolg dann hast. Alles andere, wenn irgendwie die an dritter Position picken und es war völlig klar, was 1 und 2 ist und dann nehmen sie an dritter Position ihren Spieler und dann jubeln sie und freuen sich und Ich weiß nicht, das finde ich ja dann immer so ein bisschen, naja, kann ich nicht so nachvollziehen.
Ja. Es ist schwierig. Also häufig ist es unsinnig, aber ich kann es irgendwie doch auch verstehen. Also insofern. Okay.
Was wir nicht verstehen können, Christian, Kareem Hunt, sage ich schon, ach, der ist auch ein Problem. Aber Tyreek Hill ist nur nichts passiert. Wir zählen im Grunde genommen die Tage, Stunden, Minuten, bis da was passiert. Was wir jetzt gehört haben, ist, dass er auf die berühmt-berüchtigte Commissioner Exempt List kommt, auf der auch schon sein ehemaliger Teamkollege Kareem Hunt war. Mehr wissen wir noch nicht. Und auf der anderen Seite, nämlich auf juristischer Seite, ist der Fall gegen ihn wieder aufgerollt worden, der ja vorher eingestellt worden war. Genau, aber wir fragen uns, wann die Liga aktiv wird und vor allen Dingen auch, wann Kansas City aktiv wird. Denn was Kansas City betreibt, ist eine unglaublich beschämende Art und Weise, damit umzugehen, denn sie verstecken sich jetzt hinter der NFL, beziehungsweise geben den die Karte an die NFL ab und sagen, naja, ihr seid jetzt so ein bisschen in der Pflicht. Sie haben ihn jetzt zwar von ihren Team-Activities ausgeschlossen, aber so ein wirkliches Statement dazu haben sie nicht abgegeben, haben dann Wide Receiver gedraftet mit ihrem ersten Pick, der im Grunde genommen jetzt nur sportlich betrachtet ein Ersatz ist für Tyreek Hill, auch was seine Fähigkeiten angeht. Wo sie gesagt haben, den hätten sie so oder so gedraftet, das hat jetzt nichts mit Tyreek Hill zu tun, was man, denke ich mal, in Frage stellen kann. Und ansonsten verstecken sie sich hinter der NFL, die wiederum eigentlich nichts tut.
Ja, im Prinzip ist ja Roger Goodell und die Commissioner Exempt, genau dafür ist er ja da, damit Teams sich hinter ihm verstecken können. Dafür wurde ja die Position geschaffen und die Liste geschaffen nach der Ray Rice-Geschichte, die das quasi damals ausgelöst hat. Um das eben nochmal kurz zu erklären, es ist halt ein Audiotape rausgekommen, das hatten wir, glaube ich, noch nicht gehabt im Pod, ne? Das
ich weiß es Donnerstag, gar nicht.
Am Draft, in der Draftnacht ist das rausgekommen, in der ein, ich glaube, insgesamt 13-minütiges Gespräch zwischen Crystal Espinal, der Freundin und Mutter von Tyreek Hills Kind und Tyreek Hill eben aufgenommen wurde und in dem Gespräch ein bisschen, ja, es ist nicht so ganz so leicht zu verstehen, was jetzt wirklich alles darin passiert ist. Was aber klar ist, dass Tyreek Hill ziemlich explizit Crystal Espinal gedroht hat, dass gesagt wurde, also Crystal Espinal hat gesagt, dass der Sohn mehrfach gesagt hat, dass Tyreek Hill ihn in den Arm gebrochen hat und dann quasi aufgrund, glaube ich, von Crystal Espinals Einwirken auf den Sohn, der Sohn dann gegenüber den dem Jugendamt mehr oder weniger gesagt hat, dass es eben nicht der Vater war und da so einiges rumgelaufen ist und Tyreek Hill drohte ihr, dass sie auf jeden Fall Angst vor ihm haben müsste, sollte, besser sollte, also er drohte ihr wirklich. Das ist die Sache, die rausgekommen ist. Das Verfahren ist jetzt auch wieder eröffnet worden und Kansas City macht einfach nichts, was tatsächlich einfach nur ein weiterer Fall in einer langen Liste von Untätigkeit der Ownership, beziehungsweise natürlich auch des Front Offices, aber das Front Office handelt natürlich nach dem Wünschen des Besitzers Clark Hunt. Es fing an in 2012, da hatten sie doch, weiß noch, wie der hieß, der erst seine Frau getötet hat und sich dann auf dem Parkplatz des Teams selber das Leben genommen hatte. Der Footballspieler.
Ich komme gerade nicht auf den Namen. Nee, ich weiß, wie du meinst, ja.
Ich hatte es irgendwo notiert. Belcher, mit Nachnamen auf jeden Fall. Naja, damit fing es an und dann gab es halt einige Geschichten, natürlich dann mit Kareem Hunt und jetzt mit Tyreek Hill und dann auch noch mit Frank Clark, den sie jetzt getradet haben und massiv viel Geld in die Hand gedrückt haben. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, der auch einige Checkmarks hatte in Sachen Domestic Violence, die er erfüllt hatte. Es ist einfach wirklich beschämend, dass Kansas City auch jetzt wieder in diesem Fall so passiv agiert und einfach keine ethische, moralische Komponente da reinnimmt und einfach nur sagt, okay, das Talent ist riesig, den wollen wir nicht verlieren, solange wir es irgendwie vermeiden können.
Ja, absolut. Vor allen Dingen ist es, das was mich halt an der ganzen Sache nervt, ist halt einfach die Art und Weise, wie Leute sich dann im Grunde genommen hinter dem Prozess jetzt verstecken, den ich gerade angesprochen habe von der NFL, die Kansas City im Grunde genommen Scheiß drauf gibt, was da passiert, im Grunde genommen nur auf den sportlichen Bereich schauen, im Grunde genommen keinerlei Vorbildfunktion erfüllen können, alles, was wichtig ist, ist der sportliche Erfolg. Und sie würden, und dafür lege ich meine Hand ins Feuer, jederzeit wieder einen Tyreek Hill draften, der mit den gleichen Vorzeichen in die Liga startet. Und was mich auch tierisch nervt, ist der Umgang mit dem Ganzen in den Medien und unter den Fans. Denn als die Sachen rauskamen und wir beide, Christian, haben ja auch mehrfach so einen leichten Backlash bekommen für die Sachen, die wir über Ruben Foster gesagt haben, generell über die Thematiken, die wir immer wieder aufgebracht haben, die wir immer wieder besprochen haben, weil sie für uns eben ein essentieller Teil einfach der Liga sind und man kann sie nicht den Tod schweigen, nur weil man eben den Sport schön findet, wurden wir häufig auch so ein bisschen angegangen von Leuten über soziale Medien. Und im Endeffekt stimmt es alles. Und die Sache ist jetzt auch bei Tyreek Hill, niemand hätte sich jetzt mehr wirklich dafür interessiert, wäre dieses Tape nicht rausgekommen. Weil alle hätten gesagt, ja, kann man ja nicht nachweisen, man kann ja Leute nicht vorverurteilen. Wenn er nur seine Frau geschlagen hätte, wie beispielsweise bei Frank Clark, dann ist es sowieso nicht so schlimm. Selbst hier in den deutschen Medien oder bei den Leuten in Deutschland, die sich mit Football beschäftigen, hat das im Grunde genommen relativ wenig Platz. Jetzt, wo das Ganze bewiesen ist, dass es Gewalt gegen das Kind war, schreien alle auf. Und ich bin definitiv auch absolut dafür, beziehungsweise ich will das jetzt nicht irgendwie gegeneinander aufwiegen. Natürlich ist der Schutz von Kindern noch höher anzusiedeln, weil Kinder einfach den Schutz benötigen, weil sie sich einfach auch nicht wehren können. Und die Gesetzgebung, sei es in Deutschland oder Amerika, ist dahingehend natürlich noch viel strenger und das ist richtig so. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht Sportler anders bewerten, nur weil sie jetzt eben Gewalt gegenüber dem Kind geäußert haben. Oder beziehungsweise verübt haben. Im Grunde genommen hätte das genauso, das Gleiche hätte jetzt auch schon so passieren müssen, dafür, dass er seine Frau damals oder damalige Freundin im College in den Bauch geschlagen hat, als sie hochschwanger war. Da hat er im Grunde genommen auch schon das Leben des Kindes gefährdet, da sie hochschwanger war und sowas kann extrem gefährlich werden. Aber das ist dann immer so ein bisschen uninteressant oder man will es auch nicht sehen. Erst dann, wenn wirklich irgendwo ein Video auftaucht, Mitschnitt auftaucht, dann auf einmal springen alle auf den Zug auf und sagen, ja, der hat nichts in der Liga verloren. Wenn man das vorher sagt, ist man im Grunde genommen Vorverurteiler und blöd und nimmt das ja alles viel zu ernst und jeder hat eine zweite Chance verdient und dieser ganze Blabla. Und das geht mir einfach bei dieser Situation nur auf den Keks. Und zumindest auch in Amerika ist es so. Du hast bei den ganzen Leuten nie wirklich was gehört. Oder wenn man sich an Adrian Peterson erinnert, der sein Kind gezüchtigt hat, ausgepeitscht hat, weil es nicht so agiert hat, wie er wollte, hat das irgendjemand interessiert? Nein. Und das sind so Sachen, ich weiß es nicht, das stört mich halt einfach. Es wird einfach so immer mit zweierlei Maß gemessen und erst wenn es wirklich unumgänglich ist und unumstößlich ist, der Vorwurf, dann hüpfen alle gerne drauf auf und sagen, ja, der darf nie wieder in der Liga spielen. Im Grunde genommen hätte er nie in die Liga gedurft. Und das nervt mich halt einfach an dieser Sache, weil zum 10. Mal, ich bin niemand für irgendwie strengere Gesetze oder irgendwas, Gott bewahre, ganz im Gegenteil, aber die Liga-Sport ist etwas anderes als das normale juristische System oder Gerichtsbarkeit, whatever, in der wir uns bewegen. Da hat jeder eine zweite Chance verdient und hohe Gefängnisstrafen und so weiter und so fort sind etwas, wo ich absolut dagegen bin. Jeder hat eine zweite Chance verdient, nur leider im Sport ist das eben was anderes. Da geht es eben nicht um das Verbrechen an sich und die Bestrafung im juristischen Sinne, sondern es hat einen anderen, größeren Impact auf die Liga, auf den Sport, auf die Außendarstellung.
Ja, du hast recht. Es ist egal, wo du hinschaust. Im Prinzip ist es so, dass es einfach weniger Menschen wirklich interessiert, weil es die meisten Menschen auch nicht wirklich selber betrifft, meines Erachtens. Du hast es in der NFL, wo halt Talent gleich Toleranz ist. Ne? Also je talentierter ein Spieler ist, desto mehr kann er sich erlauben. und wird dann von einem neuen Team aufgegriffen, sag ich mal. Ich hoffe sehr stark, dass es bei Tyreek Hill wirklich zu einem kompletten Bann kommt, was definitiv möglich ist, weil er sowohl zuvor aufgefallen ist, auch wenn es nicht in der NFL war. Das ist aber für die Personal Conduct Policy nicht so wichtig. Und dann auch noch der erschwerende Fall hinzukommt, dass es sich um ein Kind gehandelt hat, der explizit genannt wurde, warum diese 6-Spiele-Sperre erweitert werden kann. Also es ist durchaus möglich, dass die NFL dort so handelt. Aber das Problem ist einfach, dass es die meisten Menschen nicht wirklich interessiert. Also die hören deswegen auf, nicht den Sport zu schauen. Und das ist nun schlussendlich das, worum es der NFL geht, möglichst viele Zuschauer zu haben, möglichst viel Geld zu generieren. Denn es ist ein Unternehmen. Es ist wirklich ein Unternehmen. Und ganz offiziell ein Unternehmen im Gegensatz zu der FIFA oder zum IOC, die ja sogar sich hinter der allgemeinen, wie nennt sich das, der
Vereins.
Ja, Verein als Gemeinnützigkeit quasi verstecken, ne, die im Prinzip auch riesige Unternehmen sind, sich hinter der Gemeinnützigkeit verstecken. Schau dir das IOC an oder die FIFA, die bestechen, wo es geht und wo ganz offensichtlich eine Menge Schmu betrieben wird und Sportler schlussendlich auch massiv ausgenutzt werden beziehungsweise nicht adäquat bezahlt werden. Das wäre jetzt dann speziell der IOC-Fall. Es ist einfach traurig. Du siehst es in vielen Fällen, auch losgelöst vom Sport siehst du es. Ne? Es ist Fairtrade-Produkte werden dann ins Regal genommen, wenn die Leute das Ganze nachfragen, aber es wird nicht dafür geworben, dass die Leute dafür nachfragen. Das kommt jetzt langsam immer mehr, was ist sehr, sehr schön, aber ich hätte noch einen Vorschlag für die ganze Geschichte, wie man die Sache vielleicht ein bisschen besser gestalten könnte in der NFL. Und zwar, wenn man auch Teams anfängt zu sanktionieren, wenn die Spieler gewalttätig werden. Sprich, wenn ein Spieler mit Domestic Violence auffällt und dann für 4 Spiele gesperrt wird, soll das Team meinetwegen auch einen 4th-Runden-Draft-Pick verlieren oder ein bisschen Salary Cap verlieren. Dass die Teams dann auch anfangen, nicht mehr diese Low-Risk, High-Reward-Geschichten zu fahren, dass sie sagen, Tyreek Hill, der in der 4. Runde, glaube ich, gedraftet wurde, dass sie dann sagen, den können wir uns doch nicht leisten, weil wenn der rausfliegt, dann werden wir noch sanktioniert und lassen das dann.
Ja, aber das Problem ist, du hast ja häufig die Spieler in der Liga, wenn auch solche Sachen passieren. Es gibt ja auch häufig Spieler, die vielleicht vorher nur nicht auffällig geworden sind und dann in der Liga passiert das. Und wenn die Teams sanktioniert werden, die Teams haben sehr viel Macht. Was ich als problematisch sehe, ist, dass sie dann noch mehr, so wie es bei Kareem Hunt und auch jetzt bei Tyreek Hill versucht haben, das Ganze zu verstecken, das Ganze zu kaschieren. Denn ihnen geht es dann ans Leder und sie möchten das natürlich dann noch weniger.
Klar.
Jetzt sieht es für sie scheiße aus und sie verlieren in ihren Augen oder generell einen sehr, sehr guten Spieler. Aber wenn sie auch noch Draftkapital verlieren würden oder sehr, sehr viel Geld, dann würden sie noch mehr wahrscheinlich dafür
tun,
dass alles irgendwie verschleiert und kaschiert wird. Also in meinen Augen ist es einfach so und nochmal, ich bin gegen harte Bestrafung im Leben oder viel, weiß ich nicht, Gefängnis oder was immer. Ich halte es da sehr mit Foucault, der sagt, dass eine Sache ist, die nicht funktioniert und auch nicht richtig ist. Aber in der Liga, in einer Sportliga wie der NFL, einem Unternehmen, wie du sagst, ist das was anderes. Und da geht es einfach nicht, dass ich diese Spiele überhaupt in die Liga lasse. Und wenn sie auffällig werden, sind sie raus. Und da muss es auch egal sein, welcher Spieler das ist. Da muss es auch völlig egal sein, wie, keine Ahnung, ob er schwarz ist oder nicht, weiß ist, keine Ahnung. Das muss scheißegal sein. Wenn er auffällt, muss er raus. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man einen eigenen Verhaltenskodex hat, so wie jedes Unternehmen oder die meisten Unternehmen einen Verhaltenskodex hat. Und wenn ich dagegen verstoße, fliege ich raus. Was das für mich juristisch bedeutet, ist eine andere Frage und die ist auch völlig irrelevant in dem Moment. Sondern in dem Moment zählt einfach nur, ich bin raus. Und jemand wie Nick Bosa gehört für mich genauso wenig in die Liga wie jemand wie Kareem Hunt. Das sind so Sachen.
Das ist deutlich schwieriger, ne? Weil da bist du dann wieder bei Freedom of Speech und so weiter. Und
aber Freedom of Speech ist für mich, hört da auch,
ja,
wo
ich glaube. Aber in den USA, General Consensus, und da hast du dann, also das, obwohl es ist vielleicht ähnlich, aber ja.
Ja. Also eine sehr, sehr schwere Frage, aber insgesamt für mich halt funktioniert es halt einfach so nicht. Und wie gesagt, die Spieler einfach rauszuwerfen, das wäre halt eine Möglichkeit. Das wäre halt die einzige Möglichkeit, da müsste man sich halt nur damit abfinden, dass man eben sehr, sehr große Stars verlieren würde, relativ zeitnah und relativ schnell.
Aber es macht keinen großen Unterschied auf das Gesamtprodukt meines Erachtens. Ich habe es schon mal gesagt, wenn 10% aller Spieler aus der Liga rausgehen, oder nimm's meinetwegen mit dem Avengers Infinity War Ding, wenn jetzt auf einmal die Hälfte der Leute aus der NFL verschwinden würden, in ein, zwei Jahren wird es nicht mehr merken. Ne? Das ist... weil man sich dran gewöhnt an die Qualität des Spiels.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann der Beste ist dann vielleicht in dem Moment nicht mehr, wäre dann vor zwei Jahren vielleicht nicht mehr der Beste gewesen, aber er ist in dem Moment der Beste. Und für den normalen Fan wird es, glaube ich, keinen großen Unterschied machen. Und dementsprechend, so sehe ich es halt auch, wenn du jetzt da rigide durchgreifen würdest bei Gewaltvergehen, sag ich mal. Es würde sich im Prinzip, jedes Team würde darunter leiden, aber dadurch, dass jedes Team darunter leidet, leidet im Schnitt wahrscheinlich kein Team über dermaßen viel mehr als sonst. Außer vielleicht Teams wie Kansas City, die augenscheinlich ihren Erfolg auf fragwürdigen Charakteren quasi aufgebaut haben.
Absolut. Wir werden sehen. Die weiteren Charaktere haben wir heute besprochen, die den Erfolg für andere Teams auf jeden Fall garantieren sollen oder auf jeden Fall mithelfen sollen. Die Rookies, die baldigen Rookies, sobald sie ihre Verträge unterschreiben haben, denn bisher wurden ja sozusagen nur Verhandlungsrechte erworben im Draft. Die haben wir jetzt größtenteils heute einmal so ein bisschen abgefrühstückt in einer großen Runde. Christian, vielen Dank für deinen Input, wie immer. Es hat Spaß gemacht, auch wenn es im Vorfeld sehr, sehr viel Arbeit war, neben dem normalen Draft-Schauen alles nochmal aufzuarbeiten.
War eine Menge.
Es war eine Menge. Aber es hat Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Wir wünschen euch noch einen hoffentlich angenehmen freien Tag, eine gute Restwoche und hören uns dann in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday mit den Themen der Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.